Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die 3-3 steht. Und als es die Dolphins damals auch 3-3 standen, kam nämlich Dan Marino rein und dieses Jahr kommt Tua rein. Und ja, es ist natürlich gewollt und es musste so kommen. Wir hatten gar keine andere Wahl. Es ist Tua-Time, es ist Tua-Week, es ist Tua. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das nicht nur alleine, sondern ich habe auch Tua mit dabei. Na, ich habe den Tobi mit dabei. Moin, Tobi.
Aloha.
Und ich habe auch den Micho wieder mit dabei. Moin, Micho.
Tag.
Und ich bin ja auch wieder da nach 2 Wochen Abstinenzurlaub, weil ich musste mich ein bisschen von den beiden Spaßvögeln erholen. Und war zu Hause und ich habe es einfach nicht geschafft, ich bin ehrlich, und ich wusste auch nicht wo, weil mit meinen Großeltern am Abendtisch schön bei Brot und Schnitzel oder bei Brot und einer schönen Salami oder Käse oder sonstigen Aufschnitt Dolphins Drive aufnehmen, das wäre interessant geworden. Aber jetzt will ich nicht zu viel sagen, weil wir haben auch ein Gast wieder mit dabei, weil wir haben ja diese Woche tatsächlich wieder ein Spiel, nachdem wir letzte Woche Bye-Week hatten. Ich hatte ja auch 2 Bye-Weeks. Oh mein Gott, mir fallen so viele schlechte Sprüche ein. Ihr merkt das, ne? Ich war 2 Wochen nicht da und ich raste aus. Moin, Simon.
Aloha. Passend zum Tour gebe ich doch heute auch mal hawaiianische Begrüßung.
So, da haben die Gäste hier gleich eingestimmt. So ist es. Wir schenken unseren Gästen demnächst irgendwie so Hawaii-Hemden.
Das wäre cool.
Tobi, kannst du die nicht irgendwie so nähen lassen?
Ich habe sogar tatsächlich von Karneval noch eins im Schrank.
Ja, wir brauchen ein paar mehr.
Ja, das kriegen wir hin.
Okay.
Ich möchte schon mehrere Hawaii-Hemden-Besitzer, aber Sommerurlaub muss halt.
Cool. I love it. So, dann haben wir auch so ein bisschen Charlie Harper Flair jetzt hier.
Das sind Bowling.
Das sind Bowling. Aber hat er nicht in 1-2 Folgen auch so ein Hawaii-Hemd oder sowas?
Kann man es Andy Reid Flair nennen.
Stimmt. Das auf jeden Fall viel Spaß und Laune. Simon, wir spielen gegen die Rams am Wochenende. Das heißt vermutlich, du hast irgendwas mit den Rams zu tun und wir haben dich nicht einfach so, oder Tobi hat dich nicht einfach so irgendwo aufgelesen. Du bist Simon, das wissen wir jetzt. Was machst du? Was hast du mit den Rams zu tun? Was gibt's von den Rams in Deutschland? Und du darfst dich jetzt 2 Stunden lang erklären und darfst die Werbetrommel rühren.
Ja, wunderbar. Ja, ich bin der Simon. Ich komme von den LA Rams Germany. Das ist unser Fanclub, den wir gerade versuchen, als e.V. einzugründen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Wir versuchen, zum e.V. zu werden. Es ist jetzt durch Corona-Zeiten ein bisschen verlangsamt. Wir sind da, müssen da noch so ein paar Workarounds finden. Ja, und aus diesem LA Rams Germany entstand jetzt vor der Saison dann auch der Ramily Radio Podcast, den ich jetzt so mit einem guten Kumpel, das ist der Marcel, zusammenführe, wo wir auch ähnlich wie hier beim Dolphins Drive über die Spiele, die wir so haben, über die Rückschau, die Vorschau, was man so für Schlüsse aus den Spielen ziehen kann und unsere eigene Meinung dazu rede. Und selbstverständlich kennt man mich ja natürlich auch in Deutschland als den größten Panther-Fan, beziehungsweise den größten Johnny Hecker-Fan der Welt, womit ich es ja sogar schon ins amerikanische Fernsehen geschafft habe und jetzt hier immer in meinem Wohnzimmer auf mein signiertes Hecker-Trikot blicken kann, was er mir persönlich zugeschickt hat.
Wait, was?
Ja?
Also, das musst du mir jetzt mal, also, das musst du jetzt erklären. Also,
es gibt die Erklärvariante sogar auf ran.de. Da war ich auch schon mal, durfte das erklären. Aber ich bin letztes Jahr zum London Game, bin ich mit einem Hacker-Trikot rumgelaufen. Und beim London Game sind die Rams immer die Nacht vorher im Barrow Boy und Baker. Das ist ein Pub da in London, okay, direkt an der Tower Bridge. Ist echt cool, war ich jetzt schon 2-mal. Und da hatte ich mich ein bisschen mit einem CBS-Reporter unterhalten. Und der fand das so interessant, dass ich da ein Hacker-Trikot anhatte, weil das hat er vorher noch nie gesehen. War generell ein Panther-Trikot. Oh, berechtigterweise.
Ja.
Und dann hatte ich so ein bisschen drüber geredet, dass ich ja eigentlich ganz gerne mein signiertes Trikot haben wollte und dass Hacker mein Lieblingsspieler bei den Rams ist. Da meinte er, könnte ich das ihm auch mal kurz in einem Interview erklären, warum. War zu dem Zeitpunkt auch schon gut angetrunken, aber einen guten Eindruck gemacht.
Sehr schön.
Und dann habe ich das ihm das Interview gegeben. Das ging am nächsten Tag vor dem Spiel, wurde es auf CBS Los Angeles gesendet. Und zum selben Zeitpunkt hat er den Ausschnitt mit mir dann auch noch auf Twitter gepostet und den Hacker verlinkt. Der hat das gesehen und ich kam nach dem Spiel, nach der U-Bahn-Fahrt nach Hause, kam ich dann zu einer Nachricht in meinen Twitter-DMs von Johnny Hacker. Ey, ich finde das cool, schick mir mal bitte deine Adresse.
Wie geil.
Und jetzt habe ich hier ein unterschriebenes Trikot On-Field-Jersey, Color Rush aus dem letzten Jahr. Aufschrift You're the Man, Go Rams. Und oben drüber To Simon. Und einen signierten Schuh. Aufschrift Ich liebe dich. In perfektem Deutsch.
Okay. Das ist Next Level. Also das ist das ist geil. Also,
und dazu gab es dann auch noch ein paar Sachen, die man so in Deutschland gar nicht kaufen kann.
Das ist geil.
Ja.
Respekt. Also
er hatte auch schon mal vor 2 Jahren jetzt, hatte ich auch irgendwie mal ein Bild mit einem Hacker-Trikot gepostet. Ich habe ihn nicht markiert, gar nichts. Niemand hat ihn in dem Bild verlinkt. Und er unterschreibt einfach drunter, auch wieder im besten Deutsch, das ist ein wunderschönes Trikot.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, was da abgeht, aber
geil. Der hat einfach nichts zu tun.
Der Lieblingsspieler ist.
Geil. Ich glaube, dann muss ich mir auch mal so ein Sanders und Hack Jersey einfach kaufen. Mal gucken, vielleicht. Also anscheinend hat man zu Panda eine ganz besondere Beziehung.
Die sind große Fans, geil. Davon auch mal Fans zu haben, ausnahmsweise.
Panther brauchen auch Liebe. Und ich meine, mit unserem Kicker und unserem Panther sind wir diese Saison ja auch einigermaßen zufrieden.
Hashtag Panther
geil. Too. Ja. Geil, ey. Das, eigentlich können wir die Folge jetzt schon nicht mehr toppen. Gut. Euren Podcast, den erreicht man wahrscheinlich auf allen möglichen Plattformen. Das ganz heißt, genau. Ihr werdet in den Shownotes vermutlich den Spotify-Link bekommen. Euren Fanclub, beziehungsweise wenn sich jetzt ein Hörer hier in dem Podcast
wenn er sich jetzt als Rams-Fan hier wiederfindet oder so, gerne mal wissen will, was bei uns so abgeht.
Oder wenn er nach der Geschichte um Johnny Hacker sagt, die Rams sind so cool.
So coole Spieler gibt's bei den Dolphins nicht.
Gut, es wird wahrscheinlich nicht viele geben, aber kann ja sein.
Ja. Naja, ganz einfache Sache. Wir haben einen Community-Discord. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt.
Aber wir haben sowas mal versucht, aber wir haben nicht so die Discord-Community anscheinend. Nee. Also, es ist ja immer, das finde ich immer spannend bei Online-Communities. Ja. Manche Communities funktionieren auf Discord perfekt oder manche funktionieren halt gar nicht. Und wir sind wirklich so, wir haben das mal gemacht und das funktionierte so ein bisschen. Aber dadurch, dass wir auf Facebook eine Gruppe haben, die relativ aktiv ist, hat sich das mit diesem Discord nie so ganz durchgesetzt, weil das Konzept auch nicht gepasst hat.
Ja, wir sind halt auch aus einer WhatsApp-Gruppe rausgekommen, die es schon länger gab. Dann haben wir uns irgendwann mal in Frankfurt getroffen und dachten uns, lass doch einfach mal einen Fanclub gründen. Dann haben wir jetzt vor ein paar Monaten gesagt, wir möchten jetzt ganz gerne einen Discord aufbauen, weil das einfach ein bisschen geordneter mit verschiedenen Chaträumen, ein Bot, der automatisch hier News postet, in Form von einem von unseren Staffwritern, mit dem wir auch ein bisschen Kontakt haben.
Oh, cool.
Ein Channel, wo du nur Bilder und Wallpaper und sowas posten kannst, beziehungsweise dann auch noch so Sprachräume, wo du dann zum Beispiel das Spiel zusammen gucken kannst. Das geht am Sonntag immer sehr gut. Aber an sich, die Hauptkonversation liegt auch immer noch in WhatsApp. Wir versuchen es gerade so auf den Discord rüber zu verschieben, weil das ist leichter zu moderieren, beziehungsweise ist halt auch ein bisschen skalierbarer.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, unsere Facebook-Gruppe, da könnte man gar keine WhatsApp-Gruppe draus machen, beziehungsweise würde ich gar nicht wollen, dass manche Leute meine Handynummer haben.
Ja, danke.
Zum Beispiel. Ja, Du bist einer der Gründe, Tobi. Du bist einer der Gründe.
Das dachte ich mir schon.
Und Micho ist der andere.
Ich habe gar keine Handy.
Also, das war mir auch klar.
Ja, das so ein Discord halt ganz schön, weil ich persönlich halte nicht so viel von Facebook. Und
da bin ich bei dir.
Wir das auch gar nicht. Aber ansonsten, Twitter sind wir zu finden, sowohl mit dem Podcast, mit dem Fanclub, als auch ich privat. Und ja, mit dem Discord und der WhatsApp-Gruppe, die sind für jeden frei zugänglich. Da haben wir auch einen wunderschönen Linktree, wo das alles drin ist. Ist bei uns
ja, cool.
Im Twitter-Header müsste das drin sein.
Das verlinke ich euch übrigens, ihr, die dazuhört, auch das, in den Shownotes. Das
Einfachste für dich, wenn du einfach den Linktree, den kann ich dir gleich mal zukommen lassen.
Okay, cool.
Wenn du den reinpackst, weil da sind wirklich, das ist ein Link und da ist alles von uns drin. Sämtliche Plattformen, wo wir drin sind, alle unsere Twitter-Kanäle und auch, ja, wie gesagt, der Einladungslink zu WhatsApp bzw. Discord.
So, und da an sowas nehmen sich jetzt bitte mal die German Seahawkers ein Beispiel. Also, da habe ich mich ja dumm und dämlich gesucht. Also, weil ich bin ja dann einer.
Ja.
Ich, oh ja, okay, gut, da hatten wir den Marco da, der ist aus unserer eigenen Community und das hat Seahawks.
Warte mal kurz.
Ich warte gerne. Ich habe kein Problem mit.
Das war mein Mitbewohner.
Das ist aber
sehr Fan darüber aufgeregt hat, dass ich Internet verbrauche.
Oh, oh, oh. Absolute Frechheit.
Also ich hoffe,
was ist der für ein Scheiße?
Okay, ich hoffe, dein Mitbewohner ist mindestens genauso berühmt wie die letzte Person, die unser Podcast gecrashed hat.
jetzt wird spannend. Ja, ich glaube,
egal wer es ist, ich bezweifle.
Die letzte Person, die unseren Podcast gecrashed hat, war Carsten Spengemann.
Okay, das ist cool.
Wir hatten Roman Motzkos übrigens.
Ja, und dann rief er an und Roman ging so rein. Oh, hier, Mensch, euer Kollege, der Carsten, ruft mich gerade an. Und er ist halt während des Podcasts wirklich an sein Handy gegangen. Das war ziemlich witzig.
Ja, das kann mir nicht passieren. Ich habe mein Handy auf stumm.
So. Aber ich denke, Roman hat für Carsten so einen extra Klingelton, ja. Der geht trotzdem an, obwohl stumm ist.
Wird direkt durchgestellt. Kann man gar nicht abgeben.
Ah, oh, herrlich.
Oh, herrlich. Ja, auf jeden Fall die German Seahawkers. Da habe ich alle Links, oder nicht alle, weil irgendwann so nach 8 Links war es mir zu blöd, ja,
also,
alles noch rauszusuchen. Das mit so einem Linktree ist geil.
Ja, das ist tatsächlich eine Idee, die bei Marcel sehr gut ankam. Oder von der hatte die Idee und wir haben es dann umgesetzt.
Finde ich sehr gut. Hashtag Marcel loben.
Ja.
Gut, das soll dann die Einleitung gewesen sein. Es war auf jeden Fall ziemlich gut schon mal. Ja. Ich glaube, das setzt den Ton für die Folge schon mal sehr gut.
Aber eine Anmerkung habe ich jetzt schon mal. Ich glaube, wir wissen jetzt, dass es nicht an Tobi und mir liegt, dass wir ständig so lange sind, oder?
Wir haben letzte
Woche. Wenn ich mir die Einleitung jetzt angucke.
Wir haben letzte Woche die Folge unter einer Stunde gehalten.
Ja, übrigens, darauf wurde ich auch angesprochen in einer der WhatsApp-Gruppen von den Dynasty-Ligen. Kaum ist Rico weg, ist der Dolphins Drive nicht mal mehr eine Stunde lang. Was ist das? Absolute Frechheit. So.
Sehr schön.
Man muss auch mal ein bisschen Mehl, um das Ganze zu strecken. Aber auf jeden Fall, die Dolphins News, würde ich jetzt erstmal sagen. Und die Dolphins haben Adam Shaheen verlängert. Ich glaube, für 2 Jahre, aber ihr kennt das Spielchen Zahlen, Daten, Fakten. Tobias, erzähl uns mehr und sag uns, was du davon hältst.
Also erstmal sportlich, die letzten 2-3 Spiele hat er gezeigt, weswegen ihn damals die Bears in der 2. Runde gedraftet haben. Er ist ein solider Blocker, er kann auch Pässe fangen, hat jetzt die letzten 2 Spiele jeweils einen Touchdown erzielt, scheint auch positiv gut in die Mannschaft reinzupassen und hat sich diese Verlängerung jetzt einfach verdient, die aber erst ab dem nächsten Jahr dann wirksam wird. Also dieses Jahr bekommt er noch seine 1,27 Millionen Base Salary. Wie der Vertrag jetzt detailliert aussieht, das kann man noch gar nicht so genau sagen. Da sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht worden, aber wie du schon sagst, es ist ein 2-Jahres-Vertrag für 7,85 Millionen. Davon ist, soweit, so wie ich das gelesen habe, knapp 3,6 Millionen davon sind garantiert. Also
totale Guarantees sind 3,2 Millionen.
Dann dazu.
Tobi, was ist hier los? Jetzt weiß ein Rams-Fan besser als du Bescheid.
Ich bin ja Amateur von deinem.
Ich bin dran, dass ich schnell Spotrack aufgemacht habe.
Tobi, also jetzt bin ich 2 Wochen nicht da. Ja, und Tobi, du lieferst mir hier Zahlen, die. Also, da musst du noch ein bisschen. Also, Tobi.
Nee, ich habe nur, hab nur in die falsche Spalte geguckt.
Ja, das hoffe ich für dich.
Weil die Average Salary ist 3,925 Millionen.
Okay, dir sei verziehen. Ah gut, ja, ich meine, meine Meinung zu Adam Shaheen ist allgegenwärtig bekannt. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder ob ich es Tobi und Micho nur geschrieben habe. Ich glaube tatsächlich, dass Adam Shaheen Anfang nächsten Jahres unser bester Tight End sein kann, weil er eben das Potenzial hat, er aber andauernd verletzt war. Das Problem hat er aus dem College schon mit rausgezogen und das hat er bei den Bears ebenso. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt mal gerade bei Gesundheit ist. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und wenn das so bleibt, dann ist das ein verdammt günstiger Vertrag für einen verdammt guten Tight End, wenn er den Workload natürlich bekommt. Micho, was denkst du über diese Vertragsverlängerung?
Ich finde es super. Also Adam Shaheen hat gezeigt, dass er das Potenzial hat, wirklich ein verdammt guter Tight End zu sein. Ich gebe dir da recht, Rico. Es würde mich nicht wundern, wenn er unser bester Tight End wäre. Es ist ja allgemein bekannt, dass ich nicht der große Mike Gesicki-Fan bin, aufgrund seiner großen Schwierigkeiten im Blocken, dass ich Mike Gesicki für einen großen Receiver halte, als eher für einen großen Receiver als für einen Tight End. Ein Tight End muss halt viel mehr können und das bringt Adam Shaheen mit. Er hat damit eine Lücke in unserem Roster gefüllt und kann zusammen mit Durham Smicey, der nun auch Touchdowns fangen kann anscheinend, tatsächlich dafür sorgen, dass wir da auf der Tight-End-Position zumindest solide aufgestellt sind und haben dann noch einen Mike Gesicki als Tight-End Nummer 3 beziehungsweise als jemanden, den wir noch als 4., 5. Receiver einsetzen können. Und das ist dann doch ein solider Tight-End-Room.
Okay. Simon, ich weiß, du bist jetzt da kein Dolphins-Experte. Also anscheinend doch, weil du den Vertrag besser kennst als Tobi. Aber du darfst gerne auch deine Meinung zu diesem Vertrag und zu Adam Shaheen, wenn er dir bekannt ist,
natürlich Adam Shaheen ist mir tatsächlich bekannt, dadurch, dass ich mir diesen gesamten 10-Tight-End-Bears-Rumor angeguckt hatte. Und ja. Und was ihr schon gesagt hattet, als Blocker auf jeden Fall deutlich sinniger als Mike Gesicki. Und ja, mit knapp 4 Millionen jetzt pro Jahr hast du da eine Waffe gut unter Vertrag genommen. Und wenn das gut läuft und eine Workload kriegen kann, kann das ein Turnaround geben, wie jetzt wir letzte Saison mit Tyler Higbee hatten, der nie wirklich so produziert hat, wie man es haben wollte, und dann, sobald er den neuen Vertrag hatte, dann mehrere wirklich gute Spiele in Folge hatte und auch jetzt diese Saison produktiv ist.
Ja, das ist richtig mit Tyler Higbee. Tobi?
Da wollte ich dann noch mal, kann genau dieser Spread sein, dass du diesen einen guten Blocking-Tight End zu einem sehr guten Receiving-Tight End, den wir ja in unserem Falle auch haben mit Tyler Higbee und Jared Everett. Könnte das sehr gut so funktionieren.
Ja, schauen wir mal. Da haben wir tatsächlich dann 3 Tight Ends, und wenn Smythe jetzt seine Holzhände mal abgelegt hat, das wäre wunderbar.
Ja, bitte.
Tobi, du darfst natürlich auch noch sagen, ob du das jetzt gut findest oder eher nicht so gut.
Hab ich das nicht schon getan? Also ich finde das klasse, weil gut, wir haben ihn relativ günstig geholt für einen 6-Runden-Pick. Damals haben uns die Bears ausgelacht. Jetzt sind wir so langsam die so langsam Grinsen ins Gesicht bekommen. Und wie ihr auch schon gesagt habt, er macht den Tight End Room etwas breiter. Er erweitert das Skillset. Und ich denke, dass wir uns mit Gesicki, Smythe und Shaheen über mehrere Jahre auf der Tight End Position, wenn jetzt keine längerfristigen Verletzungen dazukommen, keine Sorgen mehr machen müssen. Das ist also sehr solide, was wir da haben.
Wunderbar. Gut. So, an News gibt es noch, das lasse ich jetzt einfach mal umkommentiert von euch, weil wir vielleicht vermutlich da gleich in der Preview noch drauf eingehen. Andrew Van Ginkel ist aus dem Concussion-Protokoll raus. Danke an Landon Roberts, ja, dafür, dass er gesorgt hat, dass er da drin war. Ich hasse Landon Roberts. Gut, das dazu. Ansonsten gab es noch Trade-Gerüchte, beziehungsweise hatten wir eine kleine Diskussion. Wann war es noch? War es das letzte Thursday Night Game? Als wir diskutiert haben, Tobi und Micha?
Ich meine, ja. Deswegen, ich wollte gerade sagen, ich habe Teile vom Spiel gar nicht mehr mitbekommen, deswegen.
Ja, richtig. Man muss sich das so vorstellen, ich bin nicht angefangen. Ja, natürlich bin ich angefangen. und zwar müsst ihr euch vorstellen, drei junge, gut aussehende Männer, die Football gucken, natürlich an verschiedenen Orten. Und auf einmal komme ich auf die Idee, weil es gab auf Twitter diesen Post, dass Quinnen Williams, also es ist quasi alles verkäuflich ist bei den Jets. Ich glaube, außer Mekhi Becton ist bei den Jets alles verkäuflich. Und das beinhaltet auch Quinnen Williams. Und wie ihr wisst, ich bin ein riesiger Quinnen Williams-Fan, ja, der für mich ungefähr den Status erreichen kann, der vielleicht einen Defensive Tackle hat, gegen den wir nächstes Wochenende antreten dürfen oder das jetzt kommende Wochenende antreten dürfen.
Da hat er aber noch einen weiten Weg hin.
Den hat er vor sich, das definitiv, aber er hat definitiv die Möglichkeiten auch dazu. Und die Jets haben ja nicht mal mehr, oder es ging das Gerücht rum, dass sie auch für einen Zweitrunden-Pick inzwischen, dass sie nicht mal mehr einen Zweitrunden-Pick dafür geboten bekommen hätten, ob sie ihn dafür abgeben würden, stand auf einem anderen Blatt Papier. Und ich so, geil, ey, lass uns einmal einen scheiß Second-Round-Pick, unseren Second-Round-Pick, weil der ja wahrscheinlich eh besser sein wird als der von den Texans, lass ihn an den Jets verscherbeln oder Jordan Howard und Third-Round-Pick einfach weg damit und hol Quinnen Williams rein. Tobi hat uns schon vorgeworfen, wir wollen die Franchise für einen Defensive Tackle vor die Wand fahren, weil das ergibt ja alles überhaupt keinen Sinn. Also ich bin ein Riesenfan von Quinnen Williams, würde mich dementsprechend natürlich freuen und würde ja auch für einen Second-Round-Pick und Jordan Howard abgeben. Von mir, also würde ich bieten für Quinnen Williams, I don't care. Natürlich haben wir noch ein paar andere Baustellen, das ist ein bisschen schwierig, deswegen würde ich eher einen Third-Round-Pick nehmen. Ja, Tobi, du darfst dich natürlich dazu äußern. Ich kann das im Nachhinein rausschneiden, von daher ist egal.
Nein.
Aber du darfst dich erstmal äußern.
In erster Linie hab ich mir das so gedacht, dass das natürlich etwas Madden-like sehr zu unseren Gunsten ausgelegt war, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Jets so blöde sind, dass sie erstens einen Spieler von uns nehmen, der eine hohe Salary hat und den wir schon nicht gebrauchen können, mit Jordan Howard, der irgendwie, weiß ich nicht, 4,75 oder 4,8 derzeit gegen den Cap läuft, was wir bei einem Trade sparen würden, komplett, dass sie uns den abnehmen, dass sie uns dann noch als Division-Konkurrenten ihren besten Verteidiger, den sie jetzt noch haben, würde ich sagen, für einen Appel und ein Ei mit dazugeben und da quasi das Ding völlig vor die Wand schießen. Das konnte ich mir also überhaupt nicht vorstellen. Die Vertragsstruktur, die bei einem Trade uns sogar noch einigermaßen entgegenkäme, also wir müssten da jetzt nicht den kompletten Rookie-Contract übernehmen, sondern es wäre sogar noch wahrscheinlich etwas günstiger, als man so donnerstags nachts dann angenommen hatte. Ich habe mir das Ganze ja dann nochmal angeguckt, aber wie gesagt, also von Jets Seite sehe ich das nicht. Die sind zwar sportlich vielleicht so, dass sie gerade nicht wirklich viel auf die Reihe kriegen, aber wenn sie so einen GM haben, dann gehört er gefeuert, ganz ehrlich. Also Quinnen Williams ist ein guter Spieler, ob er jetzt in die Regionen vorstoßen kann, die du da so angedeutet hast, weiß ich nicht. Ich könnte sagen, in einem anderen Team bestimmt, in dem grünen Trikot, was er derzeit anhat, garantiert nicht. Aber ja, wir und die Jets, also die Gang Green Germany und wir sind da so in Hassliebe verbunden und auch nochmal Grüße an die, wir leiden.
Wir sind da nur verbunden, weil die unseren ehemaligen Headcoach haben.
Wir sind.
Ansonsten bin ich da mit keinem verbunden. Das sind echt Menschen. Nein, Grüße gehen raus an die Jungs natürlich. Ja, ich Tobi, war noch nicht danke fertig. Für deine Einschätzung.
Ich war noch mitten im Satz.
Ja dann gut. Beende ihn.
Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Trade stattfindet und schon gar nicht zu dem Preis, dass die Jets so dämlich sind.
Okay. Micho, glaubst du, dass die Jets so dämlich sind?
Nein. Also, ich finde, dass Quinn Williams vom Potenzial der Spieler ist, mit dem man auch einen Rebuild, den die Jets ja anstreben, machen können. Allerdings hat auch Quinn Williams bisher nicht das Potenzial oder das erreicht, was man sich von ihm versprochen hat. Und er ist einer der wenigen Trade Assets der Jets, der Picks generieren würde. Und ich gehe auch davon aus, dass die Jets tatsächlich einen kompletten Neustart, also einen Neustart nach unserem Vorbild haben wollen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn tatsächlich abgeben. So viel zu deiner Frage.
Was würdest du für ihn bezahlen und würdest du ihn gerne bei den Dolphins
sehen? Okay, jetzt wird's komplizierter. Also, grundsätzlich finde ich Quinnen Williams halt vom Potenzial her, sehe ich das genauso wie du, Rico, dass er ein Spieler ist, der tatsächlich das Niveau eines Aaron Donalds erreichen kann. Wir haben mit Christian Wilkins schon einen guten Defensive Tackle. Mit Quinnen Williams zusammen mit Christian Wilkins in der Interior D-Line, wow, das wäre für mich Nonplusultra. Die meisten Quarterbacks kommen mit Druck vielleicht klar, also die meisten guten Quarterbacks, aber was kein Quarterback in der Liga mag, wirklich keiner, das ist Inside Pressure. Und deswegen ist auch hier, wie gesagt, Aaron Donald so wichtig für die Defensive. Dieser Inside Pressure, das ist ein ganz kurzer Weg zum Quarterback. Quarterbacks werden dann nervös, sie können dann in der Pocket auch nicht mehr irgendwie groß agieren. Der Vorteil wäre einfach, mit so einem starken Defensive Tackle oder mit zwei so starken Defensive Tackle dann, wäre die Mitte für kurze Läufe zu. Es würde Inside Pressure generiert und man bräuchte eigentlich keinen wirklichen Edge Rusher mehr, sondern es würde reichen, wenn man Edge Rusher hätte, die halt Contain halten, also den Quarterback daran hindern, irgendwie auszubrechen. Und dann verbunden mit der Secondary, die wir eh schon haben, steht die Defense. Die Frage ist, passt der in unser System? Denn Brian Flores will das Ganze ja nicht über die Front aufbauen, sondern über die Secondary und in der Front sehr flexibel reagieren. Da wären Quinn Williams jetzt nicht so passend. Ich bin aber der Meinung, wenn man die Chance hat, sowas aufzubauen, dass man da hingehen sollte. Und ich bin der Meinung, dass Quinn Williams, wenn man den Jets die Pistole auf die Brust wirft, durchaus den niedrigen Second-Rounder wert sein würde. Und da würde ich auch für gehen und da würde ich unsere Franchise auch für feiern, wenn sie das machen würden. Zu Tobi. Tobi hat jetzt hier das mit Jordan Howard und so weiter angesprochen. Es ging um Folgendes, weil das Ganze war mir jetzt ein bisschen verkürzt. Es ging darum, dass Tobi ganz klar gesagt hat, ja, denk mal ein bisschen vor den Busch schmeißen. Letztes Mal hat ja die Würze gefehlt, so ein bisschen. Ne? Da kann ich jetzt Tobi direkt mal widersprechen. Tobi hatte uns damals vorgeworfen, von wegen Quinn Williams wäre zu teuer und hat quasi den Rollover, den wir deswegen diese Saison nicht kriegen würden, auch noch auf nächste Saison mitgerechnet und so weiter. Und wir haben nicht vorgeschlagen, dass wir Jordan Howard traden. Wir haben nur gesagt, okay, du musst so Leute wie Jordan Howard cutten. Du könntest rein theoretisch auch einen Christian Wilkins cutten oder einen Kyle Van Noy oder was auch immer da finanziell gerade ist. Du kannst halt dann mehrere Topverdiener cutten. Und das habe ich Tobi noch nicht gesagt. Das schmeiße ich ihn jetzt wirklich mal vor den Bus. Wie gesagt, Tobi hat gerechnet. Ich weiß nicht, was das war. Er rechnete irgendwas mit von wegen 6 Millionen dieses Jahr, die wir an Rollover für nächstes Jahr
haben. Warte, das waren dieses Quinnen Williams steht symbolhaft für 16 Millionen im nächsten Jahr.
Ja, irgendwie so. Ja, aber dann ist der Cut, wenn du Kyle Van Noy cuttest, auch symbolhaft für nächstes Jahr. Musst du ja alles rechnen, was du dieses und nächstes Jahr einsparst. Und noch das Jahr darauf hinaus mit Rollover. Das rechnet sich wieder. Weil du brauchst halt dann, du musst halt das System umstellen. Und diesen Trade, das heißt nur von wegen, ja klar, zwei First-Rounder in die Interior-Defense-Line ist eine Menge an Kohle und eine Menge an Cap-Space, die du auf Dauer auch da drin versenken wirst. Das wird sich aber meiner Meinung nach schematisch lohnen. Und du musst halt dann eben gucken, was du für Spieler alles gehen lassen kannst. Du könntest dann zum Beispiel vielleicht sogar einen Denton Roberts cutten. Ich weiß nicht, Rico, ob du da was gegen hättest, aber
Er hat eh keinen Vertrag mehr.
Wir können doch jetzt noch rausschmeißen.
Ja, bin ich sofort für. Gut. Würde ich unterschreiben. Gut. Würde ich 50 Euro für nach Miami schicken.
So, das waren jetzt meine 3 Minuten Ruhm bezüglich Quinn Williams.
Wunderbar. So, Simon, Thema Quinn Williams.
Ja, ich hab jetzt mal in dem Moment ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mir schon denken konnte, dass ihr mich da jetzt fragen werdet.
Ja.
Und klar, Quinn Williams war aus dem College raus mega gehypt. Ultraathletisch. Und ich glaube, wenn man ihn aus New York möglichst schnell rausholt, kann man den auch noch gut entwickeln. Ob er jetzt ein Level Aaron Donald erreicht, fraglich. Ich hinterfrage jeden, ob er dieses Level erreichen kann.
Zu Recht, Aaron
Donald ist eine Naturgewalt. Anders kannst du es nicht beschreiben.
Ja, das ist richtig. Also
und die andere Sache ist natürlich, ihr habt gefragt, ob die Jets dumm genug sind, um ihn zu traden. Da würde ich einfach mal hinstellen, die Bud Fumbles sind dumm genug, um viele Dinge zu tun. Allerdings glaube ich, dass ein In-Division-Trade selbst daraus fällt. Das Höchste, was ich mal gesehen habe, war, dass irgendwie mal ein Drittrunden-Pick irgendwie während des Drafts in der Division getradet wurde. Und ich bezweifle, dass selbst die Jets da in ihrem Fire-Sale so sehr drauf sind, den da zu verkaufen. Innerhalb der Division. Fischer. Natürlich.
Das machen die Rams und schon vor dem Spiel, weißt du, keine Lust mehr. Ja. Ja, nee, also es sind alles sehr, sehr valide Argumente und vermutlich ist es auch so, dass es ein In-Division-Trade leider nicht geben wird, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Schauen wir einfach mal. Aber gut, das war eine Geschichte. Tobi, du hattest noch Dontre Poe ins Gespräch gebracht, der bei den Cowboys gecuttet werden soll.
Gecuttet worden, wollte ich gerade sagen. Er ist gecuttet worden.
Wollt ihr jetzt darüber noch sprechen, nachdem wir jetzt über Quinn Williams gesprochen haben?
Es gab ja mehrere Stimmen innerhalb der Dolphins-Community, die sich mit dem Namen beschäftigt haben, weil er halt oder erstens, wir suchen ja noch einen Defensive Tackle, der Devin Godshaw zumindest für diese Saison ersetzen kann, vielleicht auch darüber hinaus. Dontre Poe ist ein Veteran, der ein gewisses Potenzial hat. Also der war nicht umsonst zweimal im Pro Bowl und der hat eine Komponente bei den Dolphins ins Spiel bringen würde, die wir seit Jahren eigentlich nicht haben, weil er eigentlich mehr so den klassischen Nose-Tackle verkörpert, den wir in unserem System auch unter Adam Gase jahrelang schon nicht mehr haben. Dontre Poe war auch, glaube ich, 2017 und in der Gase-Zeit schon mal bei uns zum Probetraining, bevor er sich dann anderweitig entschieden und umgeguckt hat. Ja, gerade noch gerettet. Gerade noch gerettet.
Er hat sich einmal ordentlich umgekackt, ne? Wer kennt sie?
Ja, gerade noch so. Er ist, glaube ich, dann damals zu den Falcons gewechselt. Und naja, wenn wir ihn in unserem System gebrauchen könnten und wenn wir einen Nose-Tackle irgendwie gebrauchen könnten, wäre er natürlich ein Thema. Aber ich kann es mir, so wie Flores momentan spielen lässt, nicht vorstellen, dass wir Dontre Poe wirklich entweder zu einem Probetraining einladen oder sogar verpflichten könnten. Das glaube ich nicht.
Okay, Micho, du darfst dich dazu auch noch äußern.
Ja, aber also alles gut und schön, wenn wir ihn brauchen würden. Für einen Quinn Williams würde ich das System umstellen, für einen Dontre Poe eben nicht. Dontre Poe ist tatsächlich für den langfristigen Aufbau, den wir planen, zu alt, zu teuer und in letzter Zeit sogar zu schlecht geworden. Er würde vielleicht kurzfristig was ersetzen, aber ich glaube, da würde genau diese Capspace-Argumentation treffen, der will zu viel, wenn wir den Rollover für nächstes Jahr noch haben, er ist nichts Langfristiges. Und dann sage ich, nee, dann mach hier lieber weiter mit Raquan Davis. Gut, der mag ja im Moment auch ein bisschen verletzt sein, aber dann versuch lieber ihn weiterzuentwickeln und nimm lieber ein paar Yards mehr in Kauf, als die Lücke jetzt kurzfristig mit einem Dontari Poe zu schließen. Das würde man machen, wenn man vor einem tiefen Playoff-Run stehen würde und sagen würde, okay, wir brauchen noch tiefer auf der Position, die uns kurzfristig helfen würde, aber nicht in der Phase des Aufbaus, wo wir uns gerade befinden.
Wie?
Das versteht Rico jetzt das, nicht.
Hä? Wieso stimmen wir nicht?
Das macht ja, absolut Sinn, so würde ich das auch sehen.
Hallo?
Wir stehen ja, direkt vor dem Playoff, dass wir den Super Bowl gewinnen diese Saison. Das ist das Problem.
Wir gewinnen immer den Super Bowl, solange es noch möglich ist. Das ist noch möglich. So.
Genau.
Ausrufezeichen.
Nicht anders.
Gut, dann würde ich die News jetzt einfach mal hier abschließen, weil Micho, du darfst natürlich dein ja, deine heißgeliebte Kategorie auch heute, diese Woche wieder präsentieren.
Ja, es gibt ein paar Dinge, die natürlich wieder auffällig geworden sind. Es gibt nur noch ein ungeschlagenes Team in der Liga mit den Pittsburgh Steelers. Das ist zum Beispiel eine Neuigkeit, über die man mit Sicherheit oder über die wir letztes Mal gesprochen haben, wo wir aber schon gesagt haben, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Es gab ein paar interessante Ergebnisse, die natürlich vor allen Dingen aus AFC East Sicht ja auch wichtig sind. Das eine ist, ja, beziehungsweise nicht nur aus AFC East Sicht, aber das eine ist natürlich ganz klar, die Patriots sind untergegangen. Gegen die 49ers, die wir haushoch geschlagen haben. Mit 33-6. Mit einer miserabelsten Offense-Leistung. Dass man sich wirklich fragen muss, ist diese schlechte Offense so mit System zusammengestellt worden, weil egal, was man von den Patriots hält, das ist meine Meinung, haben sie zumindest über all die Jahre bewiesen, dass sie sich immer anpassen konnten. Und es liegt jetzt halt eben nicht nur am Quarterback, auch wenn das maßgeblich ist. Nochmal die Frage, ich nehme jetzt nochmal das böse Tanking-Wort, steckt da ein Plan dahinter, ein Plan, die Saison komplett abzuschenken, nicht um einen hohen Draftpick zu kriegen, aber um in Ruhe aufbauen
also,
zu
können? Also ich gehe mit dir da konform, dass gewisse Lücken im Roster schon vor der Saison erkennbar waren. Also dass die O-Line der Patriots nicht gerade die allerbeste ist, wusste man, dass die Wide Receiver jetzt auch nicht gerade die sind, mit denen es da ganz weit gehen würde, war auch klar. Die Tatsache, dass schon so früh in Anführungszeichen in der Saison sich jetzt das bestätigt, was man bei Cam Newton befürchtet hat, war vielleicht nicht so deutlich zu erkennen. Aber dass du mit der Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, es schwer haben würdest, weit in der Saison zu kommen, das hatten wir ja auch im AFC East Podcast vor der Saison so thematisiert. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ist das geplant? Weil ich glaube nicht, dass zum Beispiel die ganzen Opt-outs, die dann da noch mit eine Rolle spielen, wirklich dann mit eingeplant werden konnten. Da sind ja dann doch schon teilweise einige Spieler ausgefallen. Jetzt dieses Wochenende fällt Julian Edelman noch aus, habe ich gelesen. Wird sich eventuell auch wieder einem Eingriff unterziehen müssen. Da steht dann auch das Karriereende für den mit auf der Platte. Also von daher ist das, was so von der Dynasty und von dem, was die Patriots mal waren, noch übrig geblieben ist, bröckelt so langsam auseinander und selbst der hinterletzte Sportexperte merkt jetzt, dass Bill Belichick zwar ein richtig super toller Trainer ist, aber kein Zauberer.
Ja, Simon, für jemanden, der in der AFC East nicht so drin ist, wie stellt sich denn da jetzt die Situation der Patriots für euch dar? Ich meine, ne, gegen die 49ers kann man ja mal verlieren.
Das stimmt. Wir haben ja jetzt auch relativ enttäuschend gegen die 49ers verloren, weil wir einfach aus dem Spiel gegen euch die absolut falschen Schlüsse gezogen haben. Ist immer noch so meine Analyse davon bei den 49ers. Und ja, ich habe mich natürlich ein bisschen mit den Patriots beschäftigt, einfach weil wir ja auch noch in der Saison gegen sie spielen. Es ist ja dieses Jahr NFC West gegen AFC East. Und dementsprechend hatte ich mit dem Roster vorher schon mich beschäftigt, einfach weil es mich interessiert hat. Und da kann man ja jetzt ganz klar sagen, die Wide Receiver-Position ist einfach seit letztem Jahr schon falsch belegt. Der Mohamed Sanu-Trade ist absolut in ihrem Gesicht hochgegangen. Und ja, meine Analyse war immer so ein bisschen, dass Brady die Offense hochgezogen hat und Bill Belichick als Trainer die Defense zu einer Elite-Einheit gemacht hat. Und die Defense ist ja leider mit vielen Abgängen in der Free Agency, beziehungsweise dann sogar noch einigen mehr Opt-outs, die ja gerade in Patrick Chung und wer war's, Dante Hightower war's, glaube ich, die ja jahrelange Leistungsträger waren, haben da natürlich sehr viel getan, dass du einfach einen nicht mehr das System an sich kann mit diesen geringeren Teilen, die jetzt da drinne stehen, nicht mehr so wirklich funktionieren. Und ja, Cam Newton hat jetzt leider absolut einen Stinker hingelegt, um das mal so zu sagen. Und da steht jetzt auch im Raum, ist Supercam einfach inzwischen zu verletzt, um weiterzumachen?
Ja, Rico, hast du auch eine Meinung dazu, ob ein Plan hinter dem Versagen der Patriots steckt?
Nee, ich habe keine
Meinung. Du hast nur blinde Schaden.
Okay, dann
So, na, das gar nicht. Ich habe ja, ich meine, alle so, oh, Cam Newton. Und nach dem ersten Spiel gegen uns war alle, oh, Cam Newton. Und jetzt geil, geil, geil. Und jetzt alle so, oh nein, oh nein, oh nein. Und manchmal wünschte ich mir, wir hätten das auf Video, weil ich, so wie ich mir gerade hier rumgehampelt bin, das wäre verdammt witzig gewesen. Ja, also ich glaube nicht, dass da ein großer Plan hintersteckt. Ich glaube tatsächlich, dass es ja, dass die Defense, die Offense, fangen wir damit mal an. McDaniels ist kein schlechter Offensive Coordinator. Er ist halt menschlich
Arschloch.
Depp, das hab, ja, oder so, ja. Das muss man einfach so feststellen. Aber gut, er arbeitet bei Bill Belichick, da kannst du sein, wer du willst, ja. So, mit Brady konnte das System perfekt spielen. Was man auch jetzt bei Tampa merkt, Brady ist auch kein Elite-Quarterback mehr. Das ist er nicht, aber er hat die Offense in dem Sinne hochgezogen, weil er selber durch die Erfahrung quasi ein halber OC auf dem Feld ist. Und dementsprechend, ja, hat Simon da schon recht mit, dass die sind zwar, die Offense der Patriots hat sich zwar auch verändert, sie ist lauflastiger geworden in den letzten 2 Jahren wieder, ja, was auch ein Indiz dafür ist, dass Brady nicht mehr so viel tragen kann oder tragen konnte. Das kann er jetzt auch nicht, aber jetzt hat er einfach einen Wide Receiver Squad, was geil ist. Und die O-Line, der Bucks ist nicht absoluter Müll. Sie tut sich zwar unheimlich schwer und das merkt man auch und das gefällt Brady nicht und das merkt man immer und immer wieder. Aber es ist was anderes. So, das zur Offense. Und wie gesagt, ich war vor der Saison kein Cam Newton-Fan. Ich bin jetzt kein Cam Newton-Fan und kann jetzt momentan sagen, es ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Cam Newton ist einfach, mein Gott, nimm deine Sachen und mach was weiß ich, da eine YouTube-Serie, wie du da mit deinen Klamotten stehst, denn Chardonnay trinkst und dabei Zigarre rauchst und dich über irgendwelche Spieler lustig machen, die dir aber schon mal hart ins Gesicht gegeben haben. Ja, das ist so das, die Post-Karriere-Situation von Cam Newton.
Im Zweifelsfall wieder YouTube-Videos mit Mr. Beast machen.
Ja, oder sowas. Also es ist, für mich ist der Typ fertig. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, sie sollen Jared Stidham starten lassen, egal wie gut oder schlecht es ist. Aber das wollten sie nicht. Jetzt haben sie Cam Newton gebancht erstmal. Ich weiß nicht, wie es im nächsten Spiel aussieht. Ist mir aber auch egal. Dann die Defense. Ja, bei den Opt-outs und bei den Abgängen ist es schwierig. Wobei die Abgänge, das ist gar nicht das Problem. Die Abgänge hätten sie so aufgefangen durch den Draft und so weiter und so fort. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem waren dann einfach die Opt-outs. So, und das kannst du ab und zu, das kann man immer noch wieder mal abstellen, gar keine Frage, aber nicht dauerhaft. Dafür ist die Defense zu dünn besetzt. Und das fällt dann selbst in Bill Belichick irgendwann auf die Füße. Und das ist das, was in New England jetzt passiert. Und ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison stehen. Aber ich halte es jetzt nicht für einen Plan, weil ich meine, welcher Spieler, also das ist ja das, worüber man sich Gedanken machen muss. Die Defense wird nächstes Jahr mit den Spielern, die zurückkommen, ja, und die Spieler, die sich jetzt als Rookies in diesem Jahr entwickelt haben, wird die Defense wieder auf einem deutlich anderem Niveau spielen, meiner Meinung nach. So, und dann musst du überlegen, gibt's Spieler, die die Offense so viel besser machen würden? Ja, Trevor Lawrence würde die Offense so viel besser machen. Aber an Trevor Lawrence kommen die Patriots nicht dran. So, und dementsprechend weiß ich nicht, ob sie an einem Rookie-Quarterback überhaupt Interesse haben. Oder ich wüsste einfach nicht, welcher Spieler die Patriots nächstes Jahr so viel besser macht durch den Draft und vielleicht auch durch die Free Agency, das könnte vielleicht sein, ja, weiß ich jetzt nicht, dass sie nächste Saison wieder auf dem Niveau sind, wo sie letzte und vorletzte Saison waren. Ja, hat das seine Frage beantwortet?
Soweit ja. Ich habe noch eine andere Frage an die Runde hier, und zwar gab es vor ein paar Wochen, hatten wir den David von der Bills Mafia Germany hier zu Gast. Und David wohnt in Mönchengladbach, in derselben Stadt wie ich. Ich sage jetzt nicht in der schönen Stadt, weil das wäre gelogen. Aber er wohnt halt in derselben Stadt. Und wir hatten schon letzte Saison mal ausgemacht, eigentlich müssten wir uns zum Football gucken treffen. Naja, das hat letzte Saison aus diversen Gründen nicht geklappt. Aber diese Saison haben wir uns ausgerechnet kommenden Sonntag ausgesucht. Und ich bin also bei ihm zum Rippchenessen eingeladen. Tatsächlich werden wir voraussichtlich das Spiel Patriots gegen Bills gucken, weil es ja nun mal auch im Run-Livestream kommt und er kein Game Pass hat und ich auch nicht. Ne? Und es könnte sein, dass wir die Red Zone gucken, aber Tatsache ist, ich werde wohl das Tour-Debüt live verpassen, aber ich kaufe den Tour-Hype ja sowieso nicht so, deswegen ist es nicht ganz so schlimm.
Blasphemy!
Aber meine Frage an euch wäre jetzt, worauf muss ich mich nach dem tollen Spiel, das toll ist ironisch gemeint, gegen die Jets von den Bills. Worauf muss ich mich einstellen? Was glaubst du, Rico?
Auf einen Sieg der Bills? Beantworte das deine Frage.
Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber das ist die Frage. Und die Frage ist, was wird das für eine Art von Spiel?
Ja, also ganz ich weiß jetzt, ich habe den Injury Report der Bills nicht. Gibt es da Veränderungen? Weil die, machen wir uns nichts vor, die Bills waren einfach in der ersten Halbzeit komplett aus dem Konzept, weil sie mit ihren Cornerbacks 12 und 13 spielen mussten und haben in der zweiten Halbzeit 4 Yards zugelassen. Und das lag nicht nur an den Bills, das lag auch an den Jets, es lag auch an Adam Gase oder seinem Mini-Me oder wie
man nennt. In Anführungszeichen Spielplan.
Ja, so, und das ist das eine. So, und die mein Gott, Cam Newton wirft Interception nach Interception. Und die Bills haben nun mal eine Defense. Wenn da jetzt nur ein, zwei Cornerbacks zurückkommen, Tre'Davious White hat, glaube ich, auch hat gefehlt. So, wenn der zurückkommt, ja, dann können die Patriots, können sie gleich nur mit der Defense spielen.
Ja, Simon, dann bereite mich doch. Ich will jetzt, Entschuldigung, Trikot, habe ich jetzt unterbrochen? Nein, ne?
Ja, hast du.
Ja, gut, ist aber nicht schlimm, oder?
Du, ich wollte nur sagen, dass und die Offense, ich glaube nicht, dass die Patriots es schaffen, Josh Allen unter Kontrolle zu halten.
Okay, ja, das ist die Fantasy-Frage, die ich auch auf Twitter gestellt habe. Habe ich mich immer
noch never bench your stats.
Habe ich mich auch noch nicht zu einer Entscheidung durchgerungen. Ja, Simon, was glaubst du, worauf muss ich mich spieltechnisch einstellen?
Das ist schon ganz gut. Ich glaube, die Bills Defense ist immer noch Shutdown. Und selbst wenn, und da kannst du dich einfach drauf einstellen, da wird's drauf rauslaufen, dass die Patriots Offense einfach nichts dagegen reißen kann, solange da wieder die Cornerbacks zurückkommen. Und dann wird offensiv halt genug getan. Andere Sache ist, es wird kein Field Goal Marathon werden, weil es sind wohl massive Winde angekündigt für das Stadion.
Was für Josh Allen ja auch nicht gerade positiv sein dürfte. Tobi.
Doppelseitig, ja.
Gibt's einen Shutout?
Also wenn man das so hört, ist es schon teilweise echt Not gegen Elend, zwei starke Defenses gegen zwei Offenses, die nicht so gut sind, aber die Bills haben immer noch wesentlich mehr Qualität offensiv als die Patriots, gerade jetzt, wenn auch dann Edelman noch ausfällt, da ist dann einfach nicht mehr so viel. Und wenn Dix spielen kann, da sind die Winde relativ egal, der wird relativ viel aus, egal was für Pässen von Josh Allen machen, und alles andere als ein klarer Sieg der Bills würde mich da doch überraschen.
So, jetzt kommt die kleine Überraschung, die ich euch vorher nicht angekündigt habe, nämlich das dritte Thema, über das ich gerne mit euch kurz sprechen würde. Und es betrifft am Rande einen ehemaligen AFC East-Spieler, nämlich Tom Brady, der jetzt sein altes, ein Spiel langes Target, das er unbedingt haben wollte, wieder hat. Oh. Sprich, Antonio Brown.
Bitte erwähn's nicht. Ich möchte nicht mehr.
Leute, aber wir müssen zumindest kurz drüber reden, weil das ist eigentlich die News schlechthin gewesen. Und Simon, dann, wenn du nicht möchtest, dann bring es schnell hinter dich.
Der Typ ist menschlicher Abfall. Und ich hoffe, dass er sich möglichst schnell wieder aus diesem Team rausschießt.
Wow, 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 wow. So reden wir auch nicht über Antonio Brown.
Nach allem, was der abgezogen hat, kann ich ja nicht anders über ihn reden. Spielerisch, vermutlich kann er noch was aufs Feld bringen.
Er ist menschlich aber nicht zu gebrauchen.
Kann nachdem keine Frage, er fast ein kleines Kind umgebracht hat, ist er für mich raus.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Er war in seinem Penthouse in Miami und hat in einer zerstörerischen Wut einfach blind Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Möbelstücke, und hat nur um wenige Meter ein kleines Mädchen verfehlt.
Okay. Aber er hat nicht, okay, er hat nicht aggressiv auf das, also
er hat mit Absicht ganze Möbelstücke aus dem Fenster geschmissen, aus dem 14.
Ja, ja, also ich kann das, ich glaube, das sage ich jetzt auch einfach mal, ich finde den Typen auch total daneben. Ich finde, was er neben den Geschichten, die er auf dem Feld gemacht hat, wo ja immer noch Leute behaupten, das wäre was, hätte was mit CTE zu tun, was überhaupt nicht der Fall sein kann, in meinen Augen. Aber neben dem hat er sich ja auch noch sonst noch, wie er sich bei den Steelers und dann vor allen Dingen nachher bei den Raiders verhalten hat, war auch für den Sport unter aller Kanone. Er hat jetzt das Möbelstück nicht nach dem Mädchen geworfen mit dem Ziel, das Mädchen zu töten oder zu verletzen. Das wäre was anderes gewesen. Das ist extrem fahrlässig. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Rico gerade sagt, Moment, so reden wir auch nicht über einen Antonio Brown. Das ist extrem fahrlässig, dumm. Und auch ich bin der Meinung, dass der Typ in der Liga nichts mehr zu suchen hat. Ich find's aber viel bezeichnender, was da bei den Bucks passiert ist. Denn Bruce Arians hat immer gesagt, Antonio Brown kommt für ihn nicht in Frage, auch unter anderem aus diesen Gründen. Und Tom Brady wollte ihn aber unbedingt haben. Tom Brady hat sich durchgesetzt. Wenn ich dann da denkt, was da zuletzt noch war, wo er im Lockerroom wohl angeschrien worden ist, er hätte jetzt nicht mehr, also ist im Lockerroom ist Tom Brady wohl auch nicht besonders beliebt. Und da wäre meine Frage, ist das jetzt der Anfang, dass sich die Bucks halt eben da zerlegen? Das ist, glaube ich, die viel interessante Frage, weil ich glaube, über den Menschen Antonio Brown gibt es keine zwei Meinungen.
Da möchte ich auch gar nicht mehr drüber reden. Also einig, der Mann schreit seit Jahren nach professioneller Unterstützung und nach therapeutischer Hilfe. Also der tut mir einfach nur noch leid. Und der ist scheinbar in einer Blase von wahrscheinlich sogar Leuten um ihn rum gefangen, die ihm alle noch sagen, wie toll er ist und wie super doch alles ist. Und es gibt ja auch immer noch, sorry, irgendeinen Blöden, der ihm einen Vertrag gibt. Ne? Und da kann er sich dann wieder toll fühlen, aber im Grunde genommen braucht der Junge einfach professionelle Hilfe. Was bei den Bucks sportlich passieren könnte, theoretisch, ist die Tatsache, solange das sportlich läuft und solange der Erfolg da ist, wird das, denke ich, funktionieren. Sobald aber der Erfolg nicht so da ist oder dann mal, was bei den Bucks ja mit dem ganzen Hoch und Runter ja auch mal hin und wieder vorkommt, Brady mal wieder ein schwächeres Spiel macht, dann wird das Ganze kippen, weil gerade solche Leute wie Chris Goodwin oder wie Mike Evans, die werden darunter leiden und die werden ihre individuellen Zahlen natürlich so nicht halten können, weil Antonio Brown dann auch als bevorzugteres Ziel von Tom Brady ja auch, wie man so hört, angeblich in erster Linie von Tom Brady gefordert und dann auch hinterher verpflichtet worden sein. Also sollte das mal irgendwann sportlich schwierig werden, platzt der ganze Haufen.
Rico, möchtest du? Achso, Entschuldigung.
Die andere Sache, nochmal direkt dem zu folgen, Antonio Brown hat ja auch schon immer Stunk gemacht, sobald Juju in Pittsburgh mal mehr Targets bekommen hat oder sobald er mal ein kritisches Target nicht bekommen hat. Und was meiner Meinung nach ein großes Problem werden könnte, ist, Antonio Brown ist aus Florida und dass er da eventuell wieder in mit alten Weggefährten oder früheren Menschen, die eventuell auch nicht so guten Einfluss haben, dass die wieder in sein Leben treten könnten.
Ja, das ist sicherlich eine Gefahr. Und Florida, gut und schön, ich bin ganz dankbar, dass er nicht bei uns gelandet ist, ehrlich gesagt.
Rico, ich glaube, darüber bist du auch glücklich. Aber wie siehst du denn dann die Situation jetzt bei den Bucks?
Als interessant. Ich habe mir mal jetzt gerade nebenbei den Spielplan der Bucks noch aufgemacht und hätte jetzt gehofft, dass sie einen stärkeren Gegner haben als die Giants. Ja, natürlich. er muss, also ich glaube nicht, dass Antonio Brown noch diese, er hat die Attitüde noch, aber er kann sie nicht ausleben wie in Pittsburgh-Zeiten, einfach weil er geisteskrank ist, ja. Um es mal so auszudrücken, weil nichts anderes beschreibt diese Zustände oder das, was er gemacht hat. Es macht kein normaler Mensch, der nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist.
Oder der ja. Richie Incognito heißt.
Ja, der ist aber, ja, der ist auch nicht umsonst bei Gruden in Las Vegas. Ja, so, das ist ja, und ich sage es mal so, sportlich hat er seine kann er immer noch einen guten Wide Receiver abgeben, gar keine Frage. Genauso wie Rob Gronkowski inzwischen auch wieder an viel mehr Targets bekommt, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber was bei AB, das hast du richtig analysiert, das habe ich auf Twitter ja schon ein, zwei Mal geschrieben, es knistert. Aber solange die Bucks, die stehen 5-2, die spielen jetzt gegen die Giants 6-2, so, 6-2. Die haben dann noch gegen die Saints, dann Rams, Chiefs. Das sind drei Spiele, wo ich sehe, dass sie verlieren können. Ja. Dann haben sie 5 Niederlagen. Das heißt, sie sind irgendwo in einem Fenster von 9 bis 11, 12 Siegen. Damit erreichst du die Playoffs. Und dementsprechend ist da überhaupt kein, dadurch haben sie sportlichen Erfolg. Und solange sie sportlichen Erfolg haben, passierte auch nichts. Sollten sie jetzt aber nicht bis ins NFC Championship Game kommen, dann kann es sein, dass es nach der Saison einen großen Knall gibt und da kann man dann gucken, was passiert. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Regular Season aufgrund dessen, dass sie jetzt schon 5-2 stehen und der Schedule jetzt, da spielen sie halt dann noch die Panthers, zweimal die Falcons. Ja, ich meine, gegen die kannst du 100-0 zur Halbzeit zurückliegen, gewinnst das Spiel halt immer noch. Und die Lions, die halt auch, ja, machen wir uns nicht vor, ich mag Matt Patricia, aber ja, er hat es bisher auch nicht geschafft. Und ja, das, ja. Deswegen glaube ich, dass es erstmal keinen Stunk geben wird, aber sobald irgendwie was holprig läuft, kommt es zu Stunk. Also natürlich, wenn Antonio Brown kurz vorm Spiel seine 5 Minuten kriegt und den Lockerroom auseinandernimmt, dann sieht die Sache wieder anders aus, das kann ich mir auch vorstellen. Aber da würde ich jetzt kein Geld drauf wetten. Das ist just my 2 cents.
Ja, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein zur Lage in der Liga. Ganz grob, was uns bewegt. Und ja, Rico, wie geht's weiter im Programm?
Weiß ich nicht. Wollen wir aufhören?
Ja, ich meine, jetzt gut, wir können noch kurz die Höhe unseres Sieges fürs Wochenende tippen und dann ist.
Oder? ja. Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt haben wir eigentlich so das, jetzt haben wir genau die Stunde, die wir sonst eigentlich haben mit Preview, ne? Jetzt haben wir nur keine Preview gemacht. Das ist aber was Schönes.
Du meinst
ich meine, Review. Genau. Review, Preview, View, weißt du, alles das Gleiche. Was wollte ich jetzt stottern? Genau, wie machen wir weiter? So, wir hatten letzte Woche kein Spiel. Wir stehen immer noch 3-3, Platz 2 in der Division, in the hunt für einen Playoff-Platz. So, und jetzt spielen wir gegen ein Team, was sich LA Rams schimpft. Und die LA Rams kommen aus einem Sieg gegen die unglaublichen Chicago Bears, die mich übrigens auch sehr überraschen. Also das ist ein Team, das weiß nicht, wie es da hingekommen ist, wo sie jetzt stehen. Die Rams haben tatsächlich schon 2 Spiele verloren, wenn ich das richtig gesehen habe, und haben tatsächlich auch 5 gewonnen, stehen also wie die Buccaneers, 5-2. Simon, wie bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und war das zu erwarten, dass ihr tatsächlich so dasteht?
Also, da muss man ja voraus sagen, vor der Saison galt es ja immer als, die Rams sind nach ihrem All-In-Jahr implodiert. Wir kamen von einem etwas schlechteren Jahr, wobei man schlechter da auch in Anführungszeichen setzen muss. Wir kamen immer noch von einem 9-7 Jahr. Aber wir hatten ein paar Abgänge, auch größere Abgänge. Man siehe Todd Gurley oder Brandon Cooks, auch Staples unserer Offense. Und da hat man uns nicht so viel zugetraut. Und das war auch berechtigt. Die Offensive Line war nicht so gut. Man wusste nicht so richtig, was das Run Game macht. Und gerade die Defense nach Abgängen wie Nickell Roby Coleman war da ein bisschen fraglich. Aber ich habe immer so ein bisschen einen Plan gesehen, gerade was das Running Game angegangen ist. Und auch die Offensive Line. Aber dass das jetzt so rauskommt, wie sie jetzt alle spielen, das habe ich nicht erwartet. Ich meine, wir haben laut PFF den höchst gegradeten Running Back im Moment in der Liga. Mit Daryl Henderson. Wir haben Andrew Whitworth, der ungefähr 1 Million Jahre alt ist, spielt den besten Football seit langer Zeit. Ja. Und wir haben, abgesehen von den 49ers und den Bills, die zu dem Zeitpunkt noch echt, wo Josh Allen noch seinen MVP-Kurs hatte, stehen wir super. Und gerade mit einer Defense, die niemand erwarten konnte. Wir haben in der zweiten Halbzeit insgesamt 33 Punkte zugelassen. In 7 Spielen jetzt.
Das ist nicht schlecht. Also, das werden jetzt nach dem Spiel natürlich 66 sein, aber ist okay.
Ich bezweifle. aber dann nach 8 Spielen, also von daher relativiert sich das dann.
Na, gerade die Defense, die kommt raus mit einem neuen Defensive Coordinator, den viele nicht auf dem Schirm hatten, weil der war ein Position Coach bis jetzt die meiste Zeit seiner Karriere. Und die haben mich absolut überrascht. Und auch gerade jetzt mal von der Defense weg, McVay hat sein System komplett überarbeitet. Wir haben dieses Jahr wieder einen Offensive Coordinator und man kann es sehen. Jared Goff ist außerhalb der Pocket besser, seine Footwork funktioniert besser und generell sieht das Team einfach besser vorbereitet aus. Wir haben ganz viel integriert, jetzt moderne Elemente, neben Pre-Snap-Motion auch Post-Snap-Motion. Wir haben ganz viel so Jet-Sweep-Bewegungen drinne. Wir callen mehr Jet-Sweeps oder auch aus diesen Jet-Sweeps dann rausgerollt mit Jared Goff. Und da kann man ja immer so Statistiken lesen. Bei Play-Action ist er der beste Quarterback derzeit in der Liga. Und das übertrifft selbst, ich hatte eine, sagen wir mal, bei mir, was ich vor der Saison gedacht habe, sind wir jetzt 7 Spiele drin, werden wir irgendwie 4-3 oder 3-4. Also das hat mich jetzt durchaus übertroffen.
Das kann ich mir vorstellen, weil vor allem auch in der Division wurdet ihr quasi irgendwie, wenn ich das so mitgekriegt habe, so nicht als das beste Team, sondern eher als das schlechteste Team der Division gesehen.
Ja.
Oder?
Ganz genau. Wir waren ja auch bei den Seahawks im Podcast drinne.
Ja.
Und auch mit als die Letzten und dann mussten wir uns immer anhören, dass wie die ihre Division gerankt haben. Und da wurden wir, glaube ich, von allen Vieren als die schlechtesten eingerankt.
Ja, siehst du mal. Also, ich glaube, bei den Einschätzungen der AFC East waren die Jets immer die letzten.
Sogar bei den Jets.
Ist erwartet.
Also, ja. Ja. Ja, tatsächlich.
Zur Jets Ownership wissen die halt, was Adam Gase ist.
Ein verdammt guter Offensive-Guru.
Gut, man muss ja sagen, dass die Rams auch nur dahin gekommen sind, weil sie auf der guten Arbeit von Jeff Fisher aufbauen konnten. Hat er ja auch gesagt.
Vielleicht hat man auch bemerkt, dass Adam Gase niemals die Offense in Denver gecallt hat, sondern Peyton Manning.
Das ist für ein gottloser, was ist das hier für ein gottloser Podcast? Ja?
Begehe ich gerade Blasphemie?
Ja, absolut. Kommen wir mal zu den Jets zurück. Tatsächlich finde ich, die Defense ist unheimlich spannend, was Brent Staley gemacht hat. Der war ja unter Vic Fangio jetzt in Chicago letztes Jahr als Linebacker-Coach.
Fangio.
Denver, stimmt. Aber er war in Chicago.
Jahrelang bei Fangio gewesen und Fangio war ja damals der Defensive Coordinator in Chicago, als sie gerade mit Khalil Mack im ersten Jahr das Playoff-Team gemacht haben. War er schon Linebacker-Coach, dann ist er zusammen mit Fangio rüber nach Denver gegangen, wo er de facto mehr oder weniger Defensive Coordinator war, obwohl Fangio immer noch die Plays gecallt hat in der Defense, glaube ich. Und dann hat, nachdem Sean McVay gesagt hat, Vic Fangios Defense ist die schlimmste, gegen die ich bis jetzt immer spielen musste, ich möchte was wie das, holen wir uns den in Anführungszeichen jungen, Brent Staley ist auch schon ein bisschen älter, aber auch noch immer jung im Vergleich zu zum Beispiel Vic Fangio oder anderen Coaches in der Liga, der junges Ideen hat, gerade zum Beispiel jetzt Jalen Ramsey in den Slot zu packen. Wäre doch, glaube ich, niemand vor der Saison auf die Idee gekommen, dass das eine gute Idee ist.
Na gut, er hat ja letztes Jahr 80 Snaps im Slot gespielt und jetzt schon 110. Das ist schon. Ja, aber die Rams-Defense ist halt echt, weil das ist ja, die überraschen ja mit allem Möglichen. Weil dann steht der Quarterback da und Post-Snap spielt er auf einmal ganz woanders und so weiter und so fort. Der Nickelback spielt nicht innen vom Wide Receiver, also vom Slot-Receiver, sondern außen. Ah, das ist halt, machen nicht viele, ja, weil es einfach was komplett anderes ist. Und ihr habt super viel Motion, hast du ja gerade schon gesagt. Ja,
das ist vor allem offensiv.
Und offensiv, ja gut, defensiv kann man weniger mit Motion arbeiten, würde ich behaupten. weil man ja eher reaktiv agiert. Aber das ist schon, also ich bin tatsächlich von der Defense ziemlich beeindruckt. Es macht wirklich Spaß, diese Defense zu gucken. Jetzt am Wochenende kann ich den Leuten, die Defense mögen, halt das nicht ans Herz legen, weil da wird's halt für die Rams dann nicht so viel Spaß machen, ihre Defense zu gucken. Was sind denn so für dich jetzt, wo du sagst, okay, das müssen die Rams machen, damit sie gewinnen können? Ja, also die minimalen Chancen, die sie haben, die sie dann nutzen müssen. Und was für Stolpersteine siehst du für die Rams jetzt am Wochenende?
So, was natürlich wieder sein muss, es muss der Gameplan des letzten Spiels sein. Wir müssen wieder ein Run-First-Team sein. Das ist nämlich das, was bei den beiden Spielen, die wir verloren haben, eben nicht der Fall war. Dass du mit Daryl Henderson, dass du den ordentlich in Bewegung bringst, dann kann der die Chance bei jedem der Touchdown hat, einfach mal 10 Yards rauszuholen. Der ist so explosiv. Dann muss man natürlich mit Woods und Cup wieder die Jet Motions etablieren und auch gelegentlich mal eine von denen callen. Und also dann tatsächlich einen Jet Sweep und dann eben die Time of Possession gewinnen und eben mit der Offensive Line vorne raus in den Gräben, wie man es so schön nennt, dominieren. defensiv muss halt das getan werden, was wir immer tun. Man kann, es ist jetzt halt eine ganz besondere Challenge, dadurch, dass du für Tua eben keinen Film hast. Du hast ein paar Plays aus der vorletzten Woche jetzt. Und da wird's super interessant, was damit zu machen ist und wie die Defense darauf reagiert. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so mein
ja, meine Gedanken. Vor allem, also gut, man hat halt das aus dem College logischerweise, wo die Rams wahrscheinlich aber nicht viel mitgemacht haben. Und ansonsten, ja, hat man genau ein paar Passspielzüge, genau zwei, um sich das anzugucken. Und man, das ist ja auch noch mal eine andere Challenge. Und das war bei dem ersten Play von Tua ja, oh mein Gott, ich dachte, wo läuft der denn hin? Ja, er ist Linkshänder. Das ist ja für alle noch mal eine ganz andere Challenge. Und ja, ich sag mal so, als für Tua zu starten gegen eine Defense, die Aaron Donald und Jalen Ramsey beinhaltet, das ist mal eine Aufgabe, würde ich sagen. Ja, so, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Einblick von den Rams bekommen, Tobi. Was glaubst du denn, wie wird das Spiel laufen? Was ist wichtig, was ist unwichtig?
Das ist die große Tour-Show. Finger in die Wunde legen. Da wird sich auch nicht viel dran ändern. Also, ich finde es super, dass Tour startet, aber den Tour-Hype finde ich übertrieben. Also, ganz ehrlich, was erwarten die Leute, was da am Sonntag passiert? Dass Tour da rausgeht, 35.000 Passyards macht, 17 Touchdowns wirft und die Rams dreistellig nach Hause schickt? Also, das ist ein junger Quarterback, der gegen eine der stärksten Defenses der Liga spielt. Was soll da passieren? Die O-Line ist zwar gut, aber ich sehe sie noch nicht so gefestigt, als dass sie, wie sagte Simon das eben so schön, die Naturgewalt Aaron Donald längerfristig wird kontrollieren können, obwohl das ein Ziel sein muss. Tua kann gar nicht so weit sein, dass er all das erkennen oder lesen kann, was ihm die Rams-Defense da an verschiedenen Konzepten oder sowas vorlegt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass es in erster Linie ein Spiel wird, in dem Tua lernen wird, in dem einiges funktionieren wird, aber wenn die Dolphins das Spiel gewinnen wollen, werden sie das nicht über die Offense tun können, sondern müssen es über die Defense erledigen. Und genau da sehe ich die Aufgabe daran, die Targets oder die Waffen, die ein Jared Goff da zur Verfügung hat, zu kontrollieren, in der Run-Defense vielleicht noch ein bisschen mehr zuzulegen, um eben die Räume für Henderson eng zu machen und zusätzlich darüber Jared Goff noch so unter Druck zu setzen, dass er die Sicherheit, die er in den meisten Spielen dieses Jahr gezeigt hat, vielleicht nicht hat. Es gab aus meiner Sicht, das ist jetzt subjektiv, ich habe das Spiel ja gegen die Bears, ich glaube, ich habe es sogar ganz mehr angeguckt, so zwei, drei Situationen oder so zwei, drei Würfe, wo ich gesagt habe, oh, die waren ganz schön riskant. Ich denke, dass Howard die gehabt hätte zum Beispiel. Und da sehe ich halt die Möglichkeit, dass wir das Turnover-Battle defensiv gewinnen und die ganze Geschichte darüber erstens lange eng halten und B, dann hinten raus für uns entscheiden könnten. Aber es wird natürlich ein sehr anspruchsvolles Spiel. Hoffnung macht, dass die Rams ihre beiden Spiele dieses Jahr auswärts verloren haben. Der große Heimvorteil in Miami ist ja sowieso immer gegeben.
Der große Heimvorteil.
Nicht nur den Heimvorteil habt ihr, auch den Uniformenvorteil. Wir sind nämlich Status jetzt 0 und 2 in den royalen Uniformen und die tragen wir.
So,
also in der,
wir brauchen gar nicht mehr spielen.
In der Kombination Royal-Royal. Royal Souls hat ihn umgeschlagen Und steht noch nicht ganz fest, was für Hosen wir tragen.
Ich hoffe immer noch raus an Roma Motzkus.
Ja, so, das müssen wir Rams tracken. Bone ist ungeschlagen, Royal Soul ist ungeschlagen, Royal Royal steht 0 und 2. Ja, ich weiß, was meine Lieblingskombi ist. Ne?
Es gibt da so Kombinationen von Fans oder von gegnerischen Teams, wo man sagen kann, die braten in der Sonne. Und das ist, wer schon mal in Miami im Stadion war, wo wirklich dann auch Sonne geherrscht hat, dann weiß man, wie anspruchsvoll das für gegnerische Teams sein muss, das dann in der entsprechenden Spielkleidung zu bestreiten. Also das ist da ein echter Ofen und es ist sehr anspruchsvoll. Ich habe Gott sei Dank damals im Schatten gesessen.
Jetzt möchte ich aber mal in den Raum werfen, dass wir die letzten 4 Jahre im Memorial Coliseum gespielt haben. Noch mehr Ofen als das kriegst du nicht hin. Also da bist du.
Das ist richtig. Lass uns doch mal hier die Chancen einreden.
Existiert einfach nicht.
Ja.
Also, da sind wir gewohnt. Nix da.
Wow, wow, wow.
Nee, das
ja,
das nur gar nicht. Ne? Aber wie gesagt, auch für uns ist das, was am Sonntag offensiv da läuft, alles ein mehr oder weniger großes Fragezeichen. Und naja, zwischen der junge Mann kommt raus und zerstört die Rams und der junge Mann geht zur Halbzeit wieder raus, weil er selber zerstört ist, ist ja alles möglich und bieten die Experten auch die volle Bandbreite.
Alles möglich.
An. Also ich kauf den Hype nicht. Ich habe keine großen Erwartungen, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass er wirklich ein Superspiel abliefern kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ansonsten, er hat.
Lass dich überraschen.
Gerade zu Beginn des Trainingscamps mit der zweiten Reihe trainiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass solche Spieler wie Jakeem Grant oder Isaiah Ford vielleicht eher besser ins Spiel eingebunden werden könnten, weil er mit denen einfach eine Connection hat. Ob er die gleiche Connection zum Beispiel mit Parker oder mit Gesicki hat, wie Fitzy die hatte, das kann man ja auch alles noch nicht sagen. Klar wird versucht, in den Medien zu verkaufen, das Training heute war eins der besten seit langem und Tua hat in den letzten 2 Wochen einen riesen Schritt nach vorne gemacht und was man da nicht alles lesen kann, aber es ist, ja, natürlich, sollte er tun, nichts getan haben, aber
All Pro.
Aber wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Also
natürlich.
Für mich ist das Spiel am Sonntag in erster Linie Spielpraxis auf höchstem Niveau und viel höher könnte der Anspruch und könnte die Hürde nicht sein, die er da als erstes zu nehmen hat. Also ich sehe die Rams-Defense als mindestens Top-5-Defense der Liga und das wird ganz, 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 ganz harte Arbeit.
Ja,
und wenn er schon die zerstört.
Ja, jetzt dazu muss man ja noch mal sagen, die einzige Schwäche, die die Rams-Defense wirklich hat, ist Run-Defense und ich habe mir mal die Zahlen bei euch angeguckt, Run-Offense ist bei euch nicht so richtig vorhanden. Oder lese ich irgendwas falsch?
Nein, man muss nicht mehr laufen. Das ist das Schöne. Ja, in der heutigen NFL muss man nicht mehr laufen.
Ah.
Was?
Das ist Big Brain hier.
Ja, ne, also nee, unsere, das ist ja das Schöne für die Rams. Unser Run-Blocking ist non-existent aus Gründen.
Ja, solange ihr es besser als die Bears macht, run die Mitte hoch, direkt auf die Seite von Aaron Donald, ist Playcall-mäßig nicht so die beste Idee.
Warum nicht?
Ich habe vorhin schon mal was von Naturgewalt gesagt.
Ja, mal ey. Ja.
Vielleicht immer das tun, was die gegnerische Defense nicht erwartet. Nee, niemand erwartet, dass man so dumm ist.
Ja.
Ist wahrscheinlich mit Becky gedacht.
Aaron Donald kann damit gar nicht um, weiß, wie, der kommt auf mich zu, was mache ich jetzt? Ja, vielleicht hat er das versucht.
Nächste Idee, direkt auf Jalen Ramsey werfen.
Das kann man mal machen. Also, das ist tatsächlich.
Ich weiß, sind Jalen Ramsey und Xavier Howard ja jetzt die einzigen QBs oder die Cornerbacks,
das ist
die gleich viele
null
Receiving Yards zugelassen haben
im Kopf. Spielen. Ja, das wabert in den letzten Stunden.
Das wurde heute irgendwo gepostet.
Ja, das ist korrekt. Ja. Die Frage ist nur, und Micho, Entschuldigung, du kommst gleich dran. Das ist tatsächlich die Frage. Die Rams spielen tatsächlich besser, wenn sie Jalen Ramsey über das Feld schicken können. Das machen sie vor allem, wenn sie jetzt gegen eine Mannschaft spielen, die keinen klaren oder keinen wirklich guten Nummer 1 Receiver haben. Da sind die vor allem, dann ist die Defense noch mal ein Stück besser. Jetzt ist die Frage, ob zum Beispiel ein Devante Parker reicht, um das ganze Spiel oder sagen wir mal 80-90% der Snaps als Duell gegen Ramsey zu bekommen. Das wird ein spannendes Duell sein. Und ich meine, Devante Parker hat gezeigt, dass er gegen die besten Cornerbacks der Liga bestehen kann. Jetzt spielt er natürlich nicht mehr mit Fitzy. Das ist dann die nächste Frage. Aber wird es, Simon, was schätzt du ein? Wird Jalen Ramsey viel im 1 gegen 1 gegen Devante Parker zu sehen sein?
Das ist immer eine gute Frage. Also, es ist in den letzten Spielen gerade immer wieder passiert, dass Jalen Ramsey in diese Star-Position, wie unser Defensive-Coordinator sie immer nennt, das ist diese veränderte Slot-Corner-Rolle.
Richtig.
Dass er da immer mehr reinkommt, weil gerade das befreit unseren anderen Cornerback Troy Hill, der an sich früher oder Anfang der Saison jetzt im Slot gestartet ist und da echt Probleme hatte. Und dass der jetzt wieder outside geht und seitdem um einiges besser spielt. Also da kann ich mir fast vorstellen, dass das nicht mal mehr was mit Devante Parker, der ja echt einen Career Revival seit Adam Gase weggegangen ist, hatte. Und dass das viel mehr damit zu tun hat, dass der Rest des Teams auch noch dadurch ein bisschen elevated wird. Dass Ramsey eben diese Free-Roaming-Rolle hat.
Okay. Ja, also fand ich jetzt einfach interessant. Und dann will ich jetzt Micho mal von der Kette lassen. Ja, Micho, du hast dich jetzt still und heimlich, hast du jetzt alles anhören dürfen oder hast dir was zu essen gekocht? Ich weiß es nicht. Aber was denkst du über das Spiel gegen die Rams? Wo sind unsere Keys to Win? Wo sind die Stolperfallen? Wo sind die Naturgewalten?
Boah, ich muss tatsächlich etwas weiter ausholen. Das kennt man das ja von mir nicht.
Gar nicht mehr. Gewohnt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und ich werde mich total sogar auch unbeliebt machen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte erstmal mit unserem Gegner, mit den Rams anfangen. Und mit ihrem Quarterback Jared Goff und mit ihrem Coach Sean McVay. Also ihr habt mir vieles vorweggenommen. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was ihr sowieso schon gesagt habt. Was ich aber bezeichnend finde, ist, Sean McVay ist ein relativ guter Playcaller. Er steht für mich hinter Shanahan von den 49ers, von den Playdesigns her, weil er eine ganz große Schwäche hat in meinen Augen. Und das ist dieses, er möchte, dass sein Team unbedingt ein Run-First-Team ist. Und das ist für mich der Ansatz, wodurch sich die Rams auf Dauer selber limitieren werden. Was aber sehr auffällig ist, ja, ich weiß, da siehst du es gerade etwas anders.
Ja, ich möchte dir da ganz vehement widersprechen. Sean McVay will eigentlich immer, dass gerade in dem Bills-Spiel oder gegen die 49ers, hast du es gesehen, dass er diese Big-Play-Passing-Offense sein will. Und immer wenn das nicht funktioniert, er quasi von den Fans oder generell gezwungen wird, in ein Run-First-Team wieder zurückzugehen, weil sein Passing-Approach, den er immer wieder mal reingehen will, einfach nicht funktioniert.
Ja, also das Problem, was ich da ganz einfach sehe, ist, und das gefällt mir bei vielen neuen Coaches auf. Es gibt oft die Philosophie, der Star ist die Mannschaft, der Star ist das Scheme. Das heißt, von wegen, es geht gar nicht so sehr immer, gerade in der Offense, nicht über individuelle Qualität der einzelnen Spieler, sondern viel wird über das Scheme gemacht und es wird viel von den Spielern einfach verlangt, dass sie ihre Rolle in dem Scheme ausfüllen. Das ist bei den Rams auch so. Und Jared Goff, und deswegen sag ich, mache mich unbeliebt, ist dafür ein Spieler, der diese Rolle, der das, man nennt das ja immer so schön Game Manager oder Game Manager Plus, der in diesem System diese Rolle, die auf ihn auch dann zugeschneidert sein muss irgendwo, gut ausfüllen kann. Aber außerhalb des Schemes Offense kreieren fällt ihm auch relativ schwer. So, das ist tatsächlich dann ein Ansatzpunkt. Und ich habe vor der Saison, habe ich ja tatsächlich eigentlich das Spiel gegen die Rams als Sieg eingebucht gehabt und gegen die 49ers übrigens als Verlust. Das schon mal vorweg. Eben auch aus diesen Gründen. Denn natürlich ist das Team immer in der Lage, Peaks nach oben zu haben, wie wir auch mit der Super Bowl-Teilnahme gesehen haben. Ich habe aber, also der durchschnittliche Level ist für mich Stand der letzten Jahre tatsächlich auch noch nicht so hoch. Das ist das, da fehlt noch ein kleines Stück. Die Rams stehen mit Sicherheit an der Schwelle dazu, aber da fehlt mir noch ein kleines Stück. So, das ist der erste Punkt. Sie haben allerdings herausragende Einzeldinge und was sie gerade diese Saison in der Defense gemacht haben, da stimme ich jetzt allen Vorrednern zu, ist schon hervorragend und verdient den allergrößten Respekt. Was uns wiederum angeht, ist halt die Geschichte, Tua wird starten. Da habe ich ja letzte Folge schon was zu gesagt, meine Meinung zu geäußert und ich habe eigentlich gedacht gehabt, der arme Junge kann ja bei dem Spiel nur verlieren. Das sehe ich mittlerweile anders. Er kann, wenn man es realistisch, also er wird verlieren, wegen diesem Hype, den ich für absolut überzogen halte. Ich habe letztes Mal auch gesagt, man hat das Gefühl, wir hätten Gott gedraftet. Danke, nein. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Im Grunde genommen, rein spielerisch, kann Tua nur gewinnen. Denn, das muss man ganz klar sagen, wenn er wie erwartet gegen die Rams Defense untergeht, dann ist das so. Da wird er nicht der erste Quarterback sein, er wird nicht der letzte Quarterback sein. Und das sagt noch gar nichts über Tua himself aus. Deswegen sage ich, man muss ihm halt auch lange, lange Zeit geben. Und wenn er überrascht und wenn er gut spielt, ja, super. Also kann er ja im Endeffekt, er kann zumindest dann, wenn man es realistisch sieht, nicht verlieren. Die Frage ist jetzt, wie können wir dagegen vorgehen? Tobi hat vorhin gesagt, wir können das Spiel nicht über die Offense gewinnen, sondern müssen es über die Defense gewinnen. Ja, richtig, die Defense muss halten. Das halte ich für durchaus möglich. Aber wenn uns dann auch noch die Defense der Rams zerstören würde, hätten wir trotzdem keine Chance. Und gerade dieser Inside-Pressure, der auch von Aaron Donald kommt, und Simon, du musst mir jetzt mal kurz helfen, ihr habt noch einen zweiten veritablen Rusher.
Wir haben den langzeitigen Ram, wie heißt er wieder, Michael Brockers, haben wir da. Dann haben wir Leonard Floyd, der jetzt langsam seinen Groove findet. Der war die ganze Saison jetzt Elite in der Run-Verteidigung. Und jetzt auch langsam letztes Spiel gegen die Chicago Bears hat er zwei Sacks als Edge-Rusher. Und wer jetzt gerade reinkommt, ist der ehemalige Teammate von Tua, ist Terrell Lewis, den wir jetzt dieses Jahr gedraftet haben. Eine defensive Maschine, wenn sie ihr Potenzial erreicht. Von den Abmaßen her ungefähr so wie Chase Young. Sogar mit noch ein bisschen längeren Armen und absolutes Pass-Rush-Monster im College gewesen.
Also ich meinte eigentlich Blocker. Also allein Donald und Blocker werden uns schon richtige Schwierigkeiten machen. Inside-Pressure. Und dann kommt es auf Folgendes an. Und das kommt Tour entgegen. Es wird darauf ankommen, nicht, dass wir tiefe Bomben werfen, die Fitzy ja normalerweise gerne geworfen hat, sondern es wird auf Kurzpassspiel ankommen. Es wird darauf ankommen, das, was Tua auch gerne mal im College gezeigt hat, es wird darauf ankommen, den Ball schnell loszuwerden, einen schnellen Release zu zeigen, den Ball schnell an Running Backs, Tight Ends und an so Spieler wie Jakeem Grant ganz, ganz schnell zu verteilen, um den Pass-Rush der Rams keine Chance zu entgeben zu geben, tatsächlich durchzukommen. Weniger aufs Run-Game setzen. Klar, ich weiß, Run-Game, sagen viele immer, ist wichtig, aber erst das Passing-Game etablieren, dann das Run-Game weg von Aaron Donald, das auch ganz klar, einstreuen, damit man dann eventuell Tour irgendwann mehr Zeit erkaufen kann für die Midrange-Pässe. Aber es muss zuerst über das Kurzpassspiel gehen. Und da ist für mich ein ganz entscheidender Spieler Jakeem Grant. Und da wird für mich, je nachdem, wer startet, ein ganz entscheidender Spieler sein, wahrscheinlich Shaheen, der anblocken kann und dann dementsprechend sich in eine kurze Zone fallen lassen kann. Das wären für mich so die entscheidenden Spieler in der Offense. Ja, und ein oder zwei Turnover von der Defense würden mit Sicherheit helfen. Und dann mache ich direkt mal weiter, weil ich weiß, dass Rico das gleich fragen wird. Also wie gesagt, ich hatte vor der Saison das Spiel gegen die 49ers als Niederlage, gegen die Rams als Sieg. Das sehe ich anders. Ich bin bei dem Spiel auch gar nicht so scharf darauf, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Bei dem Spiel, da bin ich tatsächlich, ich bin neugierig, wie Tua sich schlagen wird, werde aber natürlich nach dem einen Spiel definitiv kein endgültiges Urteil fällen. Ich denke, dass wir tatsächlich verlieren werden. Und zwar gehe ich jetzt mal aus von, jetzt lass mich mal überlegen, 33-17 für die Rams.
Okay.
Finde ich gut, kann ich
mitgehen. Ja, ich hätte meine Einschätzung zum Spiel sonst auch noch gegeben, aber das können wir dann ja überspringen, wenn Micho jetzt schon mit den Ergebnissen weiter.
Gut, ich dachte. Ich habe gesagt, mache ich alles auf einmal und.
Ist okay. Ich merke mir das.
Schreib's dir auf, genau. Schreib's dir auf. Ich weiß ja, dass und wirf den Zettel diesmal nicht weg wie die anderen Male, sonst weißt du es beim nächsten Mal nicht mehr.
Ja, das ist das Problem. So, ja, danke Micho für deine allumfassende Erläuterung, die wieder einige Sachen in ein anderes Licht gerückt hat. Und ja, der Tua-Hype-Train, das ist halt der Tua-Hype-Train, das et kütt wie et kütt und ist immer noch jod jange, wie man da so schön im Kölsch, im Rheinischen sagt. Ja, also abwarten und Tee trinken, der wird vermutlich die Saison nicht den Super Bowl gewinnen, aber schauen wir einfach mal, wie er sich jetzt präsentiert. Ja, ich meine, man muss auch sagen, lass die Kirche im Dorf. Damals, die Colts haben auch an Peyton Manning festgehalten. Der ist 3-13 in seiner ersten Saison gegangen und hat immer noch den Interception-Rekord bei Rookie-Quarterbacks. So, die Los Angeles Rams. Wie kann man sie schlagen? Auf verschiedene Wege. Ich fange einfach mal jetzt mit der Offense an. Und zwar müssen wir ähnlich spielen wie die 49ers. Ja? Also einfach viel werfen. Oder was heißt viel? Aber mehr werfen und nicht so viel laufen, weil, ja, unser Run-Blocking ist nicht gut.
Das ist aber das Gegenteil, was die 49ers gemacht haben. Also gegen uns jetzt zumindest. Weil die haben ja primär über das Outside-Zone-Game uns dominiert.
Ich hab die falschen Zahlen, aber ja, okay, ich habe mir die falsche Spalte angeguckt. Daher. So, Experte Rico ist am Werk, aber das Laufspiel war tatsächlich maximal ineffizient der 49ers. Die sind 37 Mal gelaufen und haben 3,3 Yards per Rush erzielt. Das ist halt unterirdisch schlecht, haben aber dafür halt auch 33 Wurfversuche gehabt. Aber das ist halt das, wo, also jetzt, okay, jetzt bin ich halt maximal verunsichert. Eben das, was Micho schon gesagt hat, diese tiefen Bomben sind überhaupt gar kein Thema, weil dafür ist die D-Line zu stark und zu schnell bei Tour. Das heißt, wir werden einfach über viele schnelle Bälle das Ding gewinnen müssen in der Offense. Ja, und dann müssen wir halt 40 Mal den Ball laufen für 3 Yards. Das sieht dann am Ende nach 120 Yards gut aus, aber ja, das bringt auch nicht so viel. Ich hatte die Rush Attempts tatsächlich nicht gesehen. Ich hatte nur die Yards per Attempt mir angeschaut, weil ich das immer für einen größeren Indikator halte als nachher die Laufversuche an sich.
In dem Fall ist es mal tatsächlich was Aussagekräftiges.
Ja, aber was natürlich auch jetzt gegen die Rams der Fall war, ist George Kittle. War ja nach seiner Verletzung wieder dabei und hat halt über 100 Receiving Yards, 7 Receptions und einen Touchdown erzielt. Das war halt schon ein Faktor. Und wenn, ich weiß nicht, wie es grundsätzlich bei euch aussieht gegen Tight Ends, ja?
Lass mich kurz nachdenken. Also Jimmy Graham war ein Non-Faktor letzte Woche. Die Bills waren auch Tight-End-mäßig, also haben auch über den Tight-End nicht so viel gemacht.
Die haben ja auch keinen
Tight-End. Abgesehen davon, jetzt war Tight-Ends eigentlich nicht so das große Problem, weil wir haben gerade in John Johnson einen großen Safety, der eigentlich sehr gut mit Tight-Ends umgehen kann.
Und das ist ja, das ist dann natürlich ein Matchup. Mike Gesicki gegen John Johnson oder halt Adam Shaheen, je nachdem, auf das es ankommen wird. Und wenn Mike Gesicki mal wieder sagt, hey, heute habe ich mal richtig Bock, dann könnte es tatsächlich über die Connection natürlich laufen. Das ist zumindest offense-technisch, was wir machen müssen. Wir müssen den Ball einfach schnell loswerden, weil sonst ist das halt die erste Härteprüfung. Das ist ja genauso wie Alex Smith reinkam. Und ich weiß nicht, wie viel Spielzüge hat es gedauert, wo Aaron Donald auf seinem Rücken hing?
Also, nee, das war der zweite Sack gegen Smith. Ja. Und danach kam ja der beste Kommentar des ganzen Spiels. That motherfucker's leg is strong.
Ja. Herrlich. Micho, was möchtest du sagen? Nichts mehr. Nö, er entmutet sich einfach nicht.
Sorry. Ich wollte ja eigentlich nicht so stören. Nee, ganz kurz, Simon hat es nämlich angesprochen, was bei den 49ers halt eben das Entscheidende ist, ist dieses Outside-Zone-Running-Game, woraus, das haben sie so schön im Prinzip, ist das aufgebaut, dass man da ja nicht unterscheiden kann, zumindest auch in den ersten Momenten nach dem Snaps auch nicht, ob es sich um Run-Game handelt oder um Passspiel. Deswegen laufen die 49ers ja so viel. Und jetzt kommt das mit George Kittle, das Entscheidende, weswegen ich den Unterschied zu Gesicki da sehe. Und dann kommt eben, ist es eben so, dass man, dass Kittle sowohl im Run-Blocking wirklich eine richtige Waffe ist. Der ist da ganz hoch entscheidend.
Das ist der dritte Tackle.
Und im Passing Game mit einem Mike Gesicki locker als von den Receiving Qualitäten her mithalten kann und dementsprechend kann man ihn sofort in absolute Mismatches bringen und jetzt funktioniert das Run Game halt nicht, weil man sich auf das Run Game konzentriert, dann stoppt man das Run Game, aber dann ist halt eben ein George Kittle danach frei, weil man sich halt auch nicht auf ihn als Receiver konzentrieren kann. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Es tut mir leid, Rico.
Tut's nicht, hör auf zu lügen. Immer dies, oh, das tut mir jetzt aber leid. So, Ja. Aber ein Ding ist es noch, und zwar Staley war ja bis 2016 noch im College. Er war zwar nur, in Anführungsstrichen, nur an einem Division 3 College, aber, und das ist ja das, was immer mal wieder reinkommt, sind Faktoren aus dem College. Und das ist unter anderem dieser Star, also der Star, hast du ja vorhin schon angesprochen, Simon, das ist quasi nichts anderes als der Nickelback, der aber outside auf dem Slot Wide Receiver steht. Das ist quasi diese Star Position. Die hat halt ihren eigenen Namen, ist halt aus dem College. Da wird's halt öfter mal so gespielt und so zwei, drei Elemente hat Staley auch noch in seiner Defense, die aus dem College kommen. Und jetzt ist Tua ein Rookie Quarterback, hat solche Sachen vielleicht häufiger gesehen als vielleicht jetzt Big Ben oder was weiß ich wer, der schon etwas länger mit dabei ist, der von solchen Sachen eher überrascht ist. Das kann, ich sage jetzt nicht, dass das ein Riesenfaktor ist, es kann aber für Tua einfacher sein, weil er diese Elemente letztes Jahr noch gesehen hat und nicht seit 20 Jahren nicht mehr.
Jetzt muss ich zurückdenken an das Jahr, als Tim Tebow in die Liga kam und niemand mehr wusste, wie man Read Option verteidigt, weil es einfach niemand mehr gemacht hat in der NFL. Ja. Man zurück zum College gehen musste, um sich anzugucken, wie man die Read-Option verteidigt. Und das könnte sowas sein, was dann auch wieder passieren muss, dass man sich College-Gameplay anguckt, wie man den Star jetzt angreift.
Das ist genauso wie damals bei uns mit der Wildcat-Offense.
Ja, macht halt keiner mehr. Als nächstes bitte die Flexbone zurück.
Ja, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das kann ein Faktor sein, aber ich weiß nicht, ob du so, also, weil Tua wird nicht viel Zeit haben. Weil, und das ist halt auch eine Geschichte, Fitzy hat halt die Bälle sehr schnell losgelassen. Also, der hatte eine durchschnittliche Zeit irgendwie von 2,4 Sekunden und war mal damit, glaube ich, einer der schnellsten Quarterbacks. Das hat diese D-Line noch ein bisschen besser aussehen lassen. Ja, und jetzt haben sie einen Rookie-Quarterback, die ja in der Regel ein bisschen länger brauchen. Jetzt, ich bin einfach gespannt. Also,
mich auch tatsächlich ich gespannt bin, ist, dass die wie Tua jetzt ist Tua eigentlich richtig mobil als Quarterback? Das weiß ich ja. Jetzt gar nicht.
Also ja,
so ein richtiger Scrambler, weil letztes Jahr war ja unter anderem Fitzy war ja euer produktivster Rusher.
Ja gut, das hatte mehrere Gründe, weil wir unter anderem halt unseren Running Back verloren haben, weil er seine schwangere Freundin verprügelt hat.
Das ist nicht so cool bei Running Backs oder generell bei Spielern.
Bei Menschen. Sollte man nicht machen. Nee, ist auch nicht zum Lachen, aber das war halt einer, das ist halt immer so, das verfolgt uns ja aus der letzten Saison. Ja, Ryan Fitzpatrick war euer Leading Rusher. Ja, weil der eine ist, den haben wir getradet, den Kenyon Drake, den haben wir getradet. So, dann kam,
Mark Walton,
seinen Namen nicht ein. Mark Walton. Der auf seine schwangere Freundin losgegangen ist. So, die haben aber beide schon irgendwie 3 zusammen 8, 9 Spiele gemacht.
Ja.
So, und dann haben wir die Running Backs munter durchgetauscht. Es hatte gar keiner die Chance, es sei denn, er bricht 3-mal durch für 98 Yards, Leading Rusher zu werden.
Nee, das wollte ich in diesem Kontext auch gar nicht sagen, sondern dass Fitzy immer noch ein guter Anteil war in eurem Running Game. Ob man das bei Tua jetzt auch so sehen kann, da habe ich einfach zu wenig im College von ihm gesehen.
Ja, kann man. Also das ist mir dieses, das können Micho und Tobi gleich wahrscheinlich mit Micho was anderes sagen. Aber wir haben das zumindest so von meinem Standpunkt aus einige Designed Quarterback Runs gesehen bis jetzt. Und die sind tatsächlich für mich Fitzy, Designed Quarterback Run. Alter, der Typ ist 50 oder 70 Jahre alt. Für den machst du keine Plays, wo der Quarterback wo der Quarterback laufen muss. Das machst du nur in Vorbereitung auf vielleicht einen mobileren Quarterback. Und das ist das, was Tua halt kann. Ja, das deswegen ja auch die Vergleiche mit Russell Wilson. Ja, also dem ähnelt er. Also dass er das auf diesem Niveau irgendwann mal kann, hoffe ich. Aber diese Beweglichkeit ist auf jeden Fall da.
Man kann vielleicht eher von dem Russell Wilson ganz am Anfang seiner Karriere ausgehen, wo sie ja ihn tatsächlich auch noch mit Read-Option und sowas reingeschickt hat, was er heutzutage gar nicht
macht. Das wird definitiv passieren. Und ich glaube aber auch, und das ist tatsächlich dann auch eine interessante Frage, wird Tua, und deswegen war er im College 1-2 Mal verletzt, und deswegen kam es auch nachher zu dieser Verletzung, die ihm fast seine Karriere gekostet hat, kann Tua einen Spielzug aufgeben? Weil das ist das, was er im College nicht konnte. Konnte er einfach nicht. Er konnte nicht aufhören. Und deswegen hat er auch Bälle zu spät weggeworfen oder gar nicht weggeworfen. Deswegen musste er weil er im MVP-Race unbedingt noch einen Touchdown mehr brauchte, deswegen ist er in diesem Spiel überhaupt noch bei Mississippi überhaupt noch drauf gewesen. Ja?
Da kommt ja jetzt auch ansonsten hätte er den Gürtel von seinem Vater bekommen.
Das
vermutlich. Würden jetzt böse Zungen behaupten.
Auch das könnte sein. Nee, aber aber wie gesagt, also mobil ist der Bursche. Ja. Er ist bei seiner vollen Mobilität zurück, was ja auch das schon. Das
freut mich. So, jetzt spielerisch für gegen uns freut es mich nicht, aber für ihn an sich. Ich bin ja immer noch Tango Vailoa Trufer.
Wir sind extrem begeistert. Also,
eigentlich?
Das fällt uns schon gar nicht mehr auf, weil wir ihn nach jahrelangem Training richtig aussprechen, aber das ist die Challenge hier. Das ist Aussprache-Challenge.
Heißt denn unser frisch gedrafteter Slot-Cornerback?
So, das ist die Challenge.
Ich kann euch auch einen geben bei uns.
Ich platze ja schon bei unserem Slot Corner, deswegen dürfen die anderen beiden Jungs ran.
Das triggert mich ja inzwischen hardcore, wenn man Noah Igbinoghini einfach Deutsch aufspricht. Das ist halt, wenn die Dolphins werden im Fernsehen gezeigt, Noah Igbinoghini. Und du denkst so, Alter, sag Igbinoghini. Das ist nicht so schwierig, wenn du es 3-mal hintereinander gesagt hast. Ja. So, Micha, danke für die Erinnerung.
Ich hab euch da gerade was in den Chat geschickt.
So. Ogbonnia Okoronkwo.
Genau, Ogbonnia Okoronkwo.
Das ist schon ziemlich nah dran.
Ist der verwandt mit Solomon Okoronkwo?
Ja, wir haben nach unserem neuen Slot-Cornerback ja auch
übrigens. Oder ein ehemaliger Fußballer. Ich glaube, der hat mal bei Hertha gespielt oder so. Deswegen der Name sagt mir irgendwas.
Ich weiß, dass das...
Gut, alles klar.
Ich weiß, dass der nigerianischer Abstammung ist, aber mehr nicht. Zur Herkunft.
Tobi, das ist deine Hausaufgabe.
Ach du meine Güte.
Er ist schon bei uns immer nur als Obo Okoronkwo gelistet.
Ja, das ist clever. Das ist wie bei uns Noah.
Alternativ gibt's auch noch... Ebukam hat auch irgend so einen ganz krassen
Namenrate.
Das ist... Ja. Machen wir hier munteres
Namen. Das dann nächste Woche bei der Review, wenn du nicht mehr dabei bist.
Micho schreibt sich das schon
alles auf. Hier aufs Brot geschmiert.
Namka. Ja. So.
Ja. Namka. Mich hatte nur bei Tango Vailoa das nicht sichtbare G irgendwie gestört.
Ja. Ja, es ist nicht so einfach, aber wir haben dieses Jahr wie Tour und halt Ikbenogany, das war beides nicht so trivial. Und wenn wir schon jetzt, wenn ich jetzt bei Ikbenogany bin, dann
wird ein schönes Matchup bekommen gegen Cooper Cup.
Ich weiß gar nicht, ob er spielt. Also, das ist die nächste Frage. Und zwar, die Defense. Wie gewinnt die Defense der Dolphins? Ich glaube, wir werden ein reines Blitz-Festival erleben, weil es gibt, glaube ich, keinen Quarterback, der schlechter under pressure ist als Jared Goff. Das ist quasi der Hebel, den wir ansetzen müssen, weil unter Druck ist es einfach eine Bratwurst. Da hat er eine Completion Rate von 30%, glaube ich. Lasst mich gucken. Von 38. Ja, tatsächlich 19 von 50 Bällen angebracht. Das ist das, was die Dolphins probieren müssen. Das heißt, ich hoffe, wir spielen weniger mit Alan Roberts, ja, dafür mehr mit Jerome Baker und mehr mit Andrew Van Ginkel und Van Noy. Ja, das könnte ich mir tatsächlich in dem Package vorstellen, dass da einfach alle mal nach vorne. Einfach gib ihm richtig Alarm. Es sind alle gesund, das heißt, Xavier Howard ist fit und Byron Jones ist fit. Das heißt, da ist schon mal alles gesichert. Bobby McCain, da liege ich ja mit Micho sowieso im Clinch, was unsere Safeties angeht. Ich finde, Bobby McCain macht das hervorragend. So, Brand Jones haben wir dann auch noch als Safety, der als Rookie, finde ich, das auch nicht schlecht macht. Und dann ist die Frage, wie viel spielen wir tatsächlich mit einem Nickelback? Und ist es dann nur Ogbonogany, der in den letzten Spielen nicht viel gespielt hat, weil er ordentlich kassiert hat in den ersten Spielen, weil er auch außen spielen musste, weil Byron Jones eben verletzt war? Oder hat wieder einen Jamal Perry, der jetzt nicht trainiert hat? Oder Nick Needham vielleicht auch wieder mehr Snaps? Das ist dann die Frage, der Undrafted Free Agent aus der letzten Saison, der sich da hochgespielt hat. Das wird wirklich, da wird spannende Matchups geben und Cooper Cup ist ein richtig geiler Spieler. Also den hätte ich auch gerne bei den Dolphins. Ich fand den Pick damals. Also, es war einer der Drafts, wo, ich weiß ja gar nicht, die Rams haben, glaube ich, nie einen First-Round-Pick irgendwie.
Wir haben, seit wir 16 Jared Goff gewählt haben, keinen First-Round-Pick mehr gehabt. Wir hatten zwischendrin einen, den haben wir dann aber im Draft runtergetradet gegen Draftkapital von den Falcons, war es, glaube ich.
Okay. Ja, das war, glaube ich, der erste Pick in dem Draft nach Jared Goff oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe den Spieler total gemocht und mag ihn immer noch und er ist ja auch produktiv bei den Rams und ist ja auch ein Spieler, der McVay, glaube ich, ganz gut in den Kram passt.
Von wem reden wir gerade?
Cooper
Cup. Cooper Cup, klar. Ich war gerade kurz raus. Ja, Cooper Cup ist im ersten Jahr McVay gekommen. In der dritten Runde ist der Wide Receiver, der nach Juju Smith-Schuster gegangen ist. Und seitdem ist er ja unser Mr. Third Down. Ja. Hat ganz wirklich gute Hände. Ist im Draft gefallen, nachdem er eine nicht so gute 40-Time hatte. Und aber seitdem macht er ja gerade mit super guter Technik mit, was ihm halt körperlich so ein bisschen fehlt.
Ja, das eben. Und ich mag den Pick einfach.
Ja.
Und ich mag den Spieler auch. Also so.
Und generell der Draft, der erste unter McVay war super gut. Und du hast auch super viele Spieler, die jetzt noch uns da helfen. Du hast da hier Cooper Kupp hast du erwähnt. Dann haben wir Jared Everett, den ersten Spieler generell, der von seinem College gedraftet wurde, in Southern Alabama. Der Tight End. Auch super ein Beast nach dem Catch. Super athletisch, aber halt kein so guter Blocker. So ein bisschen Mike Gesicki-mäßig. Und dann war in dem Draft noch, ja, John Johnson, der ja jetzt auch ein wirklich
guter. Gar nicht so schlecht ist.
Gar nicht so schlecht. Trifft's ganz gut.
Ja.
Er hatte die geile Chopper-Interception in unserem Super Bowl-Jahr.
Ja. Ach ja. Nee, das, also wie gesagt, das, die Dolphins werden, glaube ich, super, super viel blitzen. Genauso wie wir es gegen die 49ers gemacht haben. Und was mit Jimmy G passiert ist, wissen wir. Er durfte Mitte der zweiten Halbzeit auf der Bank Platz nehmen. Ich glaube nicht, dass Jared Goff, also das wäre krass, aber ich glaube nicht, dass Jared Goff das passieren wird.
Im Nachhinein kam ja auch irgendwie raus, dass Jimmy G gar nicht 100% war, was ich dann total seltsam fand. Und dass er immer, und du hast es ja super gesehen, dass er dann auch super komisch geworfen hat und nicht richtig seinen Fuß belasten konnte.
Richtig, das war dann, ist selbst dann seinem Headcoach aufgefallen. Ja. Nee, das ist tatsächlich, ich glaube, da wird es drauf ankommen. Wenn wir halt wirklich kontinuierlich viel Druck auf Jared Goff machen können, dann wird es für die Offense schwierig, dieses Time of Possession Battle zu gewinnen. Aber es wird auch nur dazu kommen, wenn wir den Lauf stoppen können, weil sonst werden die Rams einfach jedes Mal einen Laufspielzug machen. Und wenn das halt im Durchschnitt für 6 Yards reicht, dann brauchst du nicht zu werfen.
Gerade Laufspiel sind wir ja immer frisch. Wir sind ja jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Running Back by Committee. Mit Daryl Henderson klar als Leadback, aber auch einen gerade im letzten Spiel hat Malcolm Brown noch mal Qualitäten gezeigt als powerful oder mehr so als Power Rusher. Und meine Hoffnung ist ja immer noch, dass der Rookie, Cam Akers mal langsam mehr eingearbeitet wird, nachdem er letztes Jahr letzte Woche ein Carry hatte, das dann aber von der Penalty aufgehoben wurde.
Hey. Aber Cam Akers ist halt auch, ich finde ihn nicht schlecht, aber vor allem, weil er halt auch ein Pass-Blocking einfach zu gebrauchen ist.
Ja. Und Cam Akers ist ja gerade nach Contact ein Beast.
Ja.
Da musste er ja aber auch bei Florida State 90% seiner Runs machen nach Contact, weil deren Run-Blocking-O-Line einfach Müll war.
Ja, die ganze Florida State ist nicht so gut.
Momentan. Irgendwie sind alle Florida-Colleges irgendwie ein bisschen verwirrend dieses Jahr. Florida an sich hat eine super geile Offense, aber die Defense ist komplett für den Arsch. Und Florida State ist ja generell
die Gators sind halt stark.
Ja, das meint ja Florida Gators. Ja. Offensive-mäßig ist Heisman in der Heisman-Watch, aber Defense.
Das ist das Geilste. Da gibt's ja auch das Meme von Thanos mit was ist ja für jedes Sache ist von wegen was kostete es diese Offense zu haben, everything. Ja, hat keine Defense.
Ja, die Cowboys. Ah.
So ein bisschen wie die Cowboys, als sie Dak noch hatten.
Ja. Die Cowboys. So. Jetzt haben wir über so viel gesprochen. Jetzt fehlen tatsächlich noch die Tipps. Micho ist uns ja zuvor gekommen. Sieh mal, was glaubst du, wie geht das Spiel der LA Rams bei den Miami Dolphins aus?
Also offensichtlich ist es für mich Sieg Rams. Aber wir sind
irgendwie
4 Punkte Favorite und da ist schon eingerechnet, dass das Heimteam eigentlich immer einen 2 Punkte Vorsprung bekommt. Gegen den Spread. Einfach mal, wenn jemand wetten möchte. Ist ja immer gut zu wissen. Ansonsten, ja, für mich ist es einfach, die Defense ist dafür zu shutdown, um gegen und Aaron Donald und gerade der Rest um ihn rum. Es muss ja nicht immer Aaron Donald sein. Es ist ja ganz oft, dass dann Offensive Line Fokus auf ihm liegt und dann eben andere Spieler durchkommen.
Kommt ja trotzdem. Das ist ja das Problem.
Er ist der meist gedoppelte Spieler in der NFL.
Aber es interessiert ihn nicht.
Ja. Das ist, da gab es dieses super Meme letzte Saison. Ich frage mich, warum Aaron Donald so wenig Sex diese Saison hat. Und dann ist einfach so ein Spiel, wo einfach drei Seahawks um ihn rumstehen und er sie trotzdem noch nach vorne schiebt.
Das Geile ist ja aus dieser Saison dieses Kurzvideo, wo er einfach Zeke Elliott komplett einfach mal so rumschubst, wie wenn ich meinen Halbbruder, der ist 8, ja, und ich bin fast 30, so, wenn ich den so wegschubse, der fliegt halt auch an die Wand. Aber Zeke Elliott wiegt halt auch ein bisschen was und ist ein bisschen muskulös.
Ja, letzte Saison gab es ein wunderbares Bild, wo Aaron Donald, da gab es eine kleine Schlägerei, wo Devonta Freeman ein bisschen stunk gemacht hat.
Ach ja.
Aaron Donald hat ihn einfach hochgehoben.
Ja.
Hatte so ein bisschen was in Star Wars, Anfang Episode 4, wo Darth Vader einfach den Rebellen-Captain hochhebt.
Richtig. Ah, das war auch geil. Herrlich,
Also
du bist mir aber jetzt Tipp schuldig.
Ja, das bin ich. Aber ja, ich musste Star Wars mit einbringen, weil das sind meine zwei großen Lieben, Football und Star Wars. Irgendwie musste ich doch dahin kommen. Also dann aber zurück zum Tipp. Ich sage ganz klar Sieg Rams und ich sage, sagen wir mal, 24-10.
Okay. Ich hoffe, dass es, dass es eine knappe Geschichte wird, weil dann
Tobi, was glaubst du,
wie geht das Spiel aus? Dann kann ich nur noch gute Siegchancen einreden. Ich kann mal wieder nicht gegen die Dolphins tippen. Also es wird kein Highscoring-Game werden, weil ich denke, dass beide Defenses relativ stark sein werden. Ich würde sagen, was nehmen wir mal, 20-17 für die Dolphins durch einen Game-Winning-Field-Goal mit runterlaufender Uhr. Jason Sanders kann das, also von daher meinetwegen.
Aus 65 Yards. So, okay.
Ich hätte auch einen LA-Split genossen.
Als Niederlage gewährt und das gegen die Chargers als Sieg, glaube ich.
Ja. Was mir gerade auffällt, was ich gar nicht erwähnt habe bis jetzt, unsere größte Schwachstelle wurde ja jetzt beseitigt. Und das ist das kleine Kind, das sich bei uns Kicker spielen durfte. Haben wir endlich entsorgt. Wir haben uns Cobra Kai Vorbarf jetzt besorgt, der ja gerade bei den Cowboys letzte Saison richtig gut war. Und besser als Samuel Slowman bin vermutlich ich. Du kannst nicht einen Extrapunkt regelmäßig zu tief schießen, dass er geblockt wird.
Aber wenn du gegen große Gegner spielst,
gebe ich dir einmal einen freien.
Ja.
Zweimal rege ich mich drüber auf und beim dritten Mal sage ich, du sollst gefeuert werden und das ist ihm passiert.
Sei mal nicht so. Also mit immer dieses unentspannte.
Das stimmt wohl. Das stimmt.
Kickers are people too.
Die Sympathien sind für Panther aufgebraucht.
Den würde ich übrigens sehr gerne sehr oft auf dem Feld sehen.
Dann wirft er halt einen
Touchdown. Unser Special Teams ist eigentlich relativ gut.
Eigentlich. Gut.
Also, selbst wenn ihr ihn oft seht, dann kickt er halt wieder einen 70-Yard-Punt an die 1-Yard-Linie von euch. Wie gegen die Bears.
Nee, der läuft dann.
Ist egal, wir haben Tour.
100 Yards.
Ein Yard nicht, du wirst auch garantiert Tour werfen lassen.
Ja, natürlich. Ja, 99 Yards. Der stolpert nicht. Ja. Oh, das ist hier eine laufende Meme-Show heute, ey.
Oh, ich kann mal.
So, Tobi, du hast, ja, okay, so, jetzt muss ich noch meinen Tipp loswerden. Das erste Spiel ist, glaube ich, wo ich gehe, da mal gegen die Dolphins. Ne, gegen die Bills habe ich, glaube ich, auch gegen die Dolphins getippt. Ich glaube tatsächlich, wir verlieren das knapp. Nicht so deutlich. Irgendwie sowas wie 27 zu 21 oder sowas verlieren wir. Ich glaube tatsächlich, die Rams gewinnen das, weil sie auch in so einem jetzt im Modus sind, ne? Also haben halt jetzt 5 Spiele gewonnen, die sind kurz, also wir kommen halt, das könnte natürlich noch ein Faktor sein, den wir noch gar nicht mit einberechnet haben. Wir kommen aus der Bye Week. Die Rams stehen kurz vor ihrer Bye Week. Ihr habt ja nächste Woche dann die Bye.
Ganz genau.
Könnte auch noch ein Faktor sein.
Ja, länger Vorbereitungszeit ist halt immer noch sowas, dass man immer mit einbeziehen muss.
Ja. So, hat noch irgendwer irgendeine Frage, die beantwortet werden muss? Ich höre, das ist nicht der Fall. So, Simon, da möchte ich erstmal, das habe ich am Anfang gar nicht getan, Asche auf mein Haupt, erstmal dir ganz herzlich danken für deine Zeit. Ich meine, ja gut, wir haben tatsächlich jetzt bis lange aufgenommen.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt doch hier zu sein.
Ich hatte heute tatsächlich mal meinen freien Tag.
So, und na, perfekt. Es könnte nicht schöner sein. Die verbringst du natürlich gerne mit uns. Das haben, wussten wir natürlich. Ja, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, Leute, die ihr so reinhört, die Sachen, wo ihr Simon und die Rams Germany und Ramili, ist das richtig?
Ramili Radio.
Ramili Radio ist auch so ein kleiner Zungenbrecher. Wo ihr das finden könnt, kriegt ihr in den Shownotes. Und dann hoffe ich einfach auf ein geiles Spiel, auf keine Verletzten.
Das auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste.
Danke, Simon. Und ja, ihr wisst, was kommt. Jetzt sage ich nämlich tschüss, beziehungsweise danke, dass ihr so lange zugehört habt. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr euch so lange vollquatschen dürft. Folgt uns, folgt Ramily Radio, folgt den LA Rams auf allen möglichen Kanälen. Seid ihr auch auf YouTube, Simon? Habt ihr da auch einen Kanal? Nee,
das haben wir tatsächlich nicht.
Okay, aber ihr da draußen, ihr wisst auch, dass der Podcast hier wird Video auf YouTube erscheinen. Gebt uns einen Daumen hoch und vielleicht auch, wenn ihr sagt, Alter, ist voll geil, was ihr macht, eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Ja, es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Wir freuen uns auf euren Support. Wir sind euch dankbar für euren Support. Und ansonsten sage ich jetzt schon mal den Abgesang, beziehungsweise ich sage nicht den Abgesang, sondern ich beende die Folge hier. Nach der Verabschiedung gibt's auch das Fantasy-Update, das hau ich euch jetzt hinterher, weil ich will mich nicht immer alleine verabschieden. Ja? Weil dann sollen die anderen auch dabei sein. Danke nochmal an euch alle, es war mal wieder eine Ehre. Und jetzt bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up. Und wenn es heißt Dolphins Drive mit mir, dann heißt es, es gibt auch wieder ein Fantasy-Update. Ich hab's einfach auch nicht geschafft, jetzt zu Hause ein Fantasy-Update aufzunehmen. Es tut mir leid, Jungs, aber ich habe ja auch schon fast alle quasi mal gehabt. Und diese Woche habe ich mir in der Jason Taylor Dynasty League das Duell zwischen den Miami Horrors von Dominik Hermann gegen die Bayern Dolphins von Dennis Micic. Ich hoffe, Dennis, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein wahrer Zungenbrecher. Wir fangen, glaube ich, einfach mal an und das war die Bank. Ich dachte gerade schon so, warum hat jemand Saquon Barkley aufgestellt? Aber nein, der Dominik hat Saquon Barkley auf der Injured Reserve. Gucken wir uns mal an, wen hat er denn hier? Das ist übrigens ein Top-Duell, weil der Dominik mit seinem Miami Horror steht bei 6-1, während die Bayern Dolphins vom Dennis bei 5-2 stehen. Yay, yeah, das wird ein geiles Duell. Ich bin gespannt, wer es am Ende machen wird. Und da kommen wir jetzt einfach mal in die Analyse. Beim Dominik, Joe Burrow, ja. Joe Burrow liefert genauso wie Justin Herbert. Das sind, waren schon, jetzt für die erste Zeit muss man sagen, keine schlechten Picks. Man muss natürlich gucken, beim Quarterback vielleicht so nach 5, Jahren, wenn sie dann noch Starting Quarterback sind, kann man auch mal eine weitere Linie ziehen. Aber Joe Burrow natürlich gegen Tennessee, das kann gut abgehen. Mike Davis spielt quasi letzte Nacht, also heute Nacht, es ist Donnerstag, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, weil ich nehme gerade vor der eigentlichen Aufnahme auf. Also, das ist wieder alles wild durcheinander. Mike Davis, und davon ist auszugehen, dass CMC noch nicht wieder fit ist. Ja, Punktelieferant. James White, ja, da bei Running Backs in New England bin ich immer so ein bisschen das kann durch die Decke gehen, das können aber auch nur 2 Punkte werden. Aber das ist, da kann ich auch keinem was raten. Das ist, ja, gehen wir weiter hier. Das ist nämlich jetzt ein No-Brainer. Devante Adams, Wide Receiver der Packers. Gut, die spielen gegen die Vikings. Gut, da sollten ordentlich Punkte drin sein. Travis Fulcam, der Wide Receiver der Eagles. Gegen Dallas. Ja, ne? Ich meine, das gibt ordentlich auf die Klappe, würde ich sagen. Und auf Titan Darren Waller. Yep, gut. Darren Waller, natürlich einer der Top-Titans. Auf der Flex-Position hat er gerade noch Jimmy Graham von den Bears. Nicht von den Bears, Bears. Schauen wir mal gleich auf die Bank, ob da noch was zu holen ist. Justin Tucker als Kicker kann man nicht zu sagen. Und die Colts Defense, die diese Woche gegen die Detroit Lions spielen. Das kann natürlich auch richtig bunt werden. Gucken wir mal hier. Ja, Jordan Love und Big Ben als Quarterbacks auf der Bank. Ja, hier. Das ist nämlich auch, es gab einen Riesentrade. Dominic hat inzwischen Saquon Barkley und CMC. Bringt ihm diese Saison noch nicht viel. Obwohl CMC, ich bin gespannt, ob er jetzt diese Woche schon, ich glaube nämlich noch nicht, aber ab nächste Woche wohl wieder spielen kann. Obwohl er im Training ohne rotes Jersey aufgelaufen ist. Ich habe noch keine Berichte gelesen. Muss gleich selber noch mal gucken nach der Aufnahme. Ja, und Kerryon Johnson, gut, der wird nicht so viele Punkte kriegen. Nelson Aguilar auf Wide Receiver. Donald Mooney, der Rookie Wide Receiver, ist natürlich auch noch mal eine Möglichkeit in Chicago. Sonst Zach Ertz, gut, du hast auch verdammt viele verletzt. Das ist natürlich Dalton Schultz hier als Tight End. Den könnte man noch mal, aber wofür? Also tatsächlich Jimmy Graham. Ja, wenn Alshon Jeffrey zum Beispiel jetzt nicht die Mega-Partie oder Darnell Mooney, das ist, kann natürlich ein 84-Yard-Pass mit Touchdown, das sind gleich 1 Million Punkte, ne? Ja, yeah, das ist schon solide. Also, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Der hat jetzt schon, also bei Barkley bin ich mal ein bisschen Bauchschmerz, wie es mit der Zukunft aussieht, aber ist auf Running Back, ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Gehen wir zu den Bayern Dolphins vom Dennis. Aaron Rodgers auf Quarterback, gut, habe ich ja schon Minnesota Vikings, das sollte laufen. Todd Gurley auf Running Back. Sollte dir letzte Woche gefallen haben, das Missgeschick. Oh, herrlich. Das kann ich jedem empfehlen. Wie spielt man es aus? Ja, man macht einen Touchdown und dann kommen die Lions nochmal in Ballbesitz und scoren auch. Dann das Workhouse Derrick Henry, Workhorse, nicht Workhouse, Workhorse Derrick Henry. Ja, ist eine Bank auf Running Back. Es gibt halt einige, die momentan wirklich eine Bank sind. Keenan Allen auf Wide Receiver, ja, wird auch seine Punkte machen, gerade gegen Denver. Sterling Shepard, ja, von den Giants, der Wide Receiver spielen. Die spielen gegen Tampa Bay. Schauen wir gleich mal, was du da auf der Bank hast. Dann lese ich hier Rob Gronkowski, der Bursche. Also so langsam kommt er wieder rein. Ich hasse es. Ja, also gut, ist ein geiler Spieler. Ich mag den Typen einfach. Er ist abseits des Footballfeldes ein geiler Typ. Auf dem Footballfeld benimmt er sich selten, dass ich sage, oh, das ist aber vorzügliches sportliche Fairness. Mein Deutsch sollte ich auch nochmal aufbessern. Aber ja gut, gegen die Giants als Tight End, der kriegt immer wieder mehr Catches jetzt. So what? Und Kareem Hunt, nice. I like it, auf der Flex Position. Jason Myers, Kicker der Seahawks, auch dicke Bank. Und Baltimore Ravens, die spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Das wird spannend. Da bin ich gespannt. Ich hoffe ja, dass die Ravens gewinnen, weil ihr wisst alle warum. So, was haben wir denn hier? Ryan Tannehill auf Quarterback. Oder Aaron Rodgers. Tannehill gegen die Bengals. Rodgers gegen die Vikings. Oh. Da bin ich gespannt, wen du nachher aufstellst. Daryl Henderson auf Running Back hast du hier noch. Interessant. Ja. Ich meine, da wirst du jetzt auch mehr wissen, weil die Folge ging ja gegen das Spiel jetzt gegen die Rams, die ja angeblich gegen uns spielen. Lamichael Pirine, der Running Back der Jets, Gore hast du auch. Pirine kann wirklich noch Gold wert sein, sag ich mal so. Also wenn die wirklich dabei bleiben, was natürlich mit dem neuen Headcoach, weiß ich nicht, ob die Jets jemals einen neuen Headcoach haben werden. Tut mir leid, Gangrene, aber momentan ist er dann noch, ja, der Adam. Und ja, ansonsten Adam Humphries, Wide Receiver. Das ist schon solide, was, also das ist auch einfach stark. Und auch die Hola die Waldfee. Das ist ein geiles Spiel. Sind tatsächlich auch die beiden mit den meisten Projected Points. Yay! Ich bin dafür, ich gehe mit Dennis, dann haben wir an der Spitze ausgeglichen, weil nur einer vorne, das ist immer so ein bisschen doof, ne? Wisst ihr ja selber. Nee, ich glaube aber, dass Dennis tatsächlich bei dem einen oder anderen die besseren Matchups hat und deswegen mehr Punkte holen wird. Kommt drauf an, ich denke, am Ende wird die Defense das Spiel entscheiden. So. Jetzt, also mehr kriegt ihr jetzt bei dem Duell nicht mehr aus mir raus, weil, ja, die Zeit ist fortgeschritten und ich rede dann ja sowieso und ach, Rico, du hast das und das gesagt. Ja, habe ich. Hm. So, egal. Kommen wir zur Don Schuler Dynasty League. Und hier spielen die Bubisheim Bulldogs, ja, vom Thomas Lerner gegen die, jetzt heißt Going to a Super Bowl vom Ian Finlay. Ja. Die Mannschaft hieß auch am Anfang der Saison, wenn ich richtig informiert bin, Punt Fiction. I like it. Ja. So, aber das ist ein Duell, das ist jetzt nicht das Top-Duell in der Liga, ja, weil hier spielen ein 2-5-Team vom Thomas gegen ein 4-3-Team von Ihnen, ja. In der Liga bin ich nämlich nicht schlecht. In der anderen Liga bin ich nicht gut, in dieser Liga bin ich nicht schlecht. Gut. Gehen wir jetzt einfach mal auf das Spiel, bevor ich hier wieder rumquäker, ja. Aaron Rodgers auf Quarterback, habe ich gerade schon was zu gesagt, gegen die Vikings. Ich gucke hier gleich mal auf die Bank. Joe Burrow auf der Bank. Ja. Da stehst du quasi, ist das gleiche wie vorhin mit Rodgers oder Tannehill. Gleiche Spielchen. Ich bin gespannt, wer nachher bei euch allen spielen wird. Le'Veon Bell, jetzt bei den Chiefs, wie viel Einsatzzeit wird er wirklich kriegen gegen die Jets? Dann Leo Fournette, ich bin kein Fournette-Fan, ich meine, das wisst ihr alle, aber er kriegt inzwischen wieder ein paar mehr Carries, was ich nicht gut finde, aber ich muss Sachen ja auch nicht gut finden. Ich finde halt Robert Jones ein bisschen besser. Soll jedem selbst überlassen sein. Allen Robinson, Hashtag Free Allen Robinson, wenn jemand mal lachen will, ging gut ab. Ja, ist ein geiler Receiver, spielt halt bei den Bears, ne? Robert Woods, ja. Das ist auch, ich glaube, ich hatte ihn letztes Jahr in zwei meiner Ligen. Das war immer ein Spieltag, yay, und dann drei Spieltage, nee. Aber nützt nix. Jared Cook auf Tight End, ja, kann man nicht viel verkehrt machen. Und Corey Davis auf der Flex Position. So, Defense, Frank the Tank Clark und Akeem Hicks auf der Line, das ist schon stark. Dann Blake Martinez, ja. Gut, da No-Brainer Vince Williams von den Steelers. Die Steelers Defense ist momentan eh on fire. Mike Hilton, der Defensive Back der Steelers. Logan Ryan von den Giants. Und John Johnson. John Johnson III auch. Spielt eine Bombensaison der Rams. Ich denke, wir werden in der Folge genug darüber gesprochen haben. Oh Mann, wenn ich in die andere Richtung gucke, Tyler Rapp und Jalen Ramsey beim Ian. Das läuft bei euch. Und Randy Bullock, der Kicker der Cincinnati Bengals. Wow, also ist kein schlechtes Team. Ist ein Team, was ja spieltagsabhängig ist tatsächlich. Da ist gerade keine so wirkliche Bank. Ne? Ich meine, hast halt natürlich Pech gehabt. Gerade mit CMC. Ja. Da muss man dann wohl manchmal mal durch. Wen haben wir denn hier so auf der Bank? Ja, Carlos Hyde. Das könnte natürlich jetzt, ob wenn er spielt, richtig viele Punkte bringen. Jerry McKinnon, genau das gleiche Spiel bei den 49ers. Lamichael Pirine, du hast diese ganzen Second String Running Backs, die jetzt quasi Gold wert sind. Das ist schon geil. I like it. So, wen hast du denn hier auf Wide Receiver, wenn ich da hier noch rauspicke? Chase Claypool, ja, das kann gut sein oder es kann so wie letzte Woche sein. Da hat er, glaube ich, fast 0 Punkte gemacht. Juju, ja, Juju ist so ein bisschen, mal ja, mal nein. Van Jefferson, ich mag ihn als Wide Receiver, der Rookie von den Rams. Aber da hast du ein paar toughe Entscheidungen zu treffen. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. So, Carlos Dunlap, ja, ich glaube, er darf noch nicht spielen. Ja, weil er ja getradet wurde. Derrick Brown von den Panthers, ja, wen hast du denn hier noch? Alden Smith, der jetzt wahrscheinlich sicher neu ist. Nee, der spielt noch bei den Cowboys, war keiner von denen. Leighton Vander Esch, einer meiner absoluten Lieblings-Linebacker. Ja, für mich, der spielt er immer. Und Rashaan Evans von den Tennessee Titans. Das ist, also, du hast so ein wirklich spannendes Team, wo diese Spieler viele spannende Entscheidungen auf dich zukommen. Wen du denn jetzt wirklich einsetzen wirst. So, kommen wir zu Ian. Ian hat noch nicht komplett aufgestellt, ja, aber das ist ja auch noch Zeit. Wen haben wir denn hier? Philip Rivers, okay, kann man machen. Ich gucke hier gleich, bei wen hat er noch hier? Auf Quarterback. Da ist gar kein Quarterback. Das ist natürlich die Advanced. Ja, das ist Advanced. Ja, ich sehe hier auch, ne? Das kann man natürlich machen. Ein Quarterback, One Quarterback League, das ist halt möglich. Aber Rivers ist ja, ist okay, ne? Melvin Gordon und Todd Gurley. Ja, Melvin Gordon, ja, schauen wir mal. Spielt gegen die Chargers. Todd Gurley, habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Und Keen Allen. Ich glaube, hast du am gleichen Spot gedraftet wie der Dennis? Ich weiß es gerade nicht. Keen Allen habe ich auch gerade schon was zugesagt. Julio Jones, No-Brainer, sollte jetzt so langsam wieder fit sein. Gegen die Panthers definitiv eine gute Wahl. Und Rob Gronkowski, ja, auch er bekommt wieder mehr Targets. Ich glaube, ich wiederhole mich. Kommen wir zu Defense. Aaron Donald, ja. Ja. Ja, gut, ihr wisst, was wir besprochen haben zu dem Zeitpunkt. Genauso wie zu Jalen Ramsey und Taylor Rapp. Wen hast du denn? Malcolm Butler auch als Defensive Back, ja. Patrick Queen von den Ravens schlägt auch ein als Rookie wie eine Granate. Linville Joseph von den Chargers. Ja. Ja, und Danny ich hasse diesen Namen. Trevathan. Oder Trevathan. Ja, der gute deutsche Danny Trevathan. Wer kennt ihn nicht? Ja, also in der Defense machst du ordentlich Workload, glaube ich, dieses Wochenende. Ich befürchte es. Ja, Kicker hast du noch nicht aufgestellt. Hast du einen auf der Bank? Ja, Matt Prater. Gut. Den solltest du noch aufstellen. Ist ein Hinweis von mir. Ich bin ein Good Guy. So, wen hast du denn hier auf der Bank noch bei der Offense? Hier, Rex Burkhead, ja. Kann richtig geil sein und dann ist er wieder in der Versenkung verschwunden. Nelson Aguilar, Adrian Peterson, ja gut, Mark Ingram, das sind alles hier nicht so die High-Runner. Sammy Watkins, ja. Sammy Watkins hat 2 gute Spiele in der Saison und du musst ihn an beiden Spieltagen aufstellen, weil er dir dann über 30 Punkte bringt. Und den Rest der Saison musst du Glück haben, wenn er über 5 macht. War aber, ich glaube, jetzt ja auch verletzt gewesen. Von daher, ja, mit Vorsicht zu genießen, der Gute. In der Defense hier, Calais Camp, was hast du denn alle an Defense? Christian Wilkins, auch geil. Raquan Davis, na, Kyle Fuller, Defensive Back. Habe ich in einer anderen Liga, richtig geil. Bringt immer richtig gut Punkte, habe ich festgestellt. Ja, spannendes Duell. Ja. Kein Top-Duell. Ja, wie in der anderen Liga, ist schon so ein bisschen, merkt man. Aber spannend. Jetzt wollte er wieder ein Ergebnis von mir haben. So, ich finde ja die Gruppe so geil, ne? Und auch bei der anderen Gruppe, es ist immer, dann muss ich mich hier für einen entscheiden. Das ist immer doof. Ja? Das ist, macht mir auch keinen Spaß. Ich kann aber sagen, ich spiele unentschieden. Ja. So, ich muss ja doch langsam aufhören, weil sonst laufe ich auf die andere Aufnahme auf. So, die Frage ist, schafft Thomas es, die richtigen Leute aufzustellen? Ich glaube, dann gewinnt er gegen ihn. Wenn er es nicht schafft, dann verliert er. So, Thomas, halte ich dich für einen guten Typen, oder? Ja, ich gehe dann. Ja, ich glaube. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Thomas das gewinnt. Kann ich mir vorstellen. So, ich gehe einfach mit Thomas. Ja. So, jetzt habt ihr eure Ergebnisse. Es trifft sowieso nicht zu, aber hey, ich habe immerhin was gesagt. Und ich hoffe, ihr erfreut euch wieder am Fantasy-Update.